Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 291, heute mit Felix.
Kommentare.
Felix.
Keine Kommentare.
Markus.
Sprachlos.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Dann können wir ja gleich in voller Besetzung, voller Montur hier loslegen. Nämlich mit Blast from the Past, oder?
Genau.
Weil
was war denn da schon wieder los?
Na, wir haben so viele Kommentare gekriegt und wir müssen irgendwie
Wie kommt
Zeit
das? Warum kriegen wir auf einmal Kommentare? Was soll das? Haben die Leute keine Dings mehr zu tun oder was?
Leute haben offensichtlich Zeit, unsere Sendung zu hören und dann Kommentare zu schreiben. Oder vielleicht auch unsere Sendung zu hören und nee,
keine Kommentare
andersrum.
Zu
nee, andersrum.
Oder einfach Kommentare zu schreiben.
Einfach um Kommentare zu schreiben.
Ja, genau. Während sie die Sendung hören. Den besten Kommentar fand ich ja, Solman ist nicht tot.
Ja, wir können den gerne nach vorne nehmen.
Ja,
genau. Richard Stallman ist nicht tot.
Genau. Richard Stallman ist noch nicht tot. Er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er im Grabe liegen würde.
Hä? Ja, was? Genau.
Ja, genau. Ja. Also,
genau. Ja, es ist, sorry, es stimmt, er ist nicht tot. Ja, und wir.
Das haben wir auch nicht gesagt. Wir haben nicht gesagt, er ist tot. Wir haben nur gesagt, er würde sich im Grabe umdrehen.
Genau.
Oder er wird sich im Grabe umdrehen.
Also ich meine, man kann sich auch im Grabe umdrehen, wenn man noch nicht tot ist. Also es macht
es einfacher, glaube ich, wenn man nicht tot ist.
Okay. Ja, ach so, sonst kann man sich nicht mehr umdrehen. Ah. Mhm.
Wird schwierig, wenn du tot bist, dich im Grabe umzudrehen.
Ja, außer jetzt, das nervt dich so sehr, dass du dich im Grabe umdrehst. Das war doch die Idee, oder?
Okay. Also es stimmt und für alle, also er ist nicht tot, das ist korrekt. Für alle, die uns länger hören, die wissen, dass wir diesen Witz schon öfter gebracht haben, oft sagen wir danach auch, er ist ja eigentlich gar nicht tot. Diesmal haben wir es gekonnt vergessen und es einfach so stehen lassen.
Dazu, dass es
wir sagen es eigentlich immer dazu, aber letztes Mal haben wir es wirklich nicht dazu gesagt.
Und hast du es nochmal nachgehört, echt? Oder was?
Ja, ja. Ich hab's vorhin extra nochmal nachgehört.
Das macht's irgendwie witziger, was ich sagen.
Ja, Felix sagt es so einfach und ja, und dann geht's einfach weiter. Ja, diesen Scherz haben wir schon oft gebracht. Deswegen, wer uns lange hört, der weiß, dass das nicht so ernst gemeint ist. Wenn, dann würden wir das natürlich in der Kategorie Toter der Woche ausführlich besprechen und nicht einfach nur so beiläufig sagen. Mhm. Das ist bei uns immer der Witz, wenn irgendwas mit freier Software irgendwie ganz, ganz schief läuft,
dann
kommt dieser Spruch und ist nicht despektierlich gemeint. Das finden wir einfach ein bisschen lustig.
Was wir auch lustig finden, ist am Anfang der Sendung ungefähr 10 Minuten über Chaptermarks zu sprechen und dann doch keine Chaptermarks in die Files reinzumachen. Wer möchte sich da zuerst dazu äußern?
Der Ingo möchte das. Der möchte sich rechtfertigen.
Ich habe alles richtig gemacht. Mir wurde gesagt, leg deine Spur dahin, dann macht es die Automatik, ja, und dann warte ich bis nächsten Tag, bis nächsten Abend und denk mir, immer noch nicht da.
Dann liest du und sagst so, hey Felix, wo sind die Chaptermarks?
Genau.
Das ist einfach der richtige Ansatz. Einfach mal ja. Ignorieren, nicht nachfragen und release und dann sagen, ey, was ist denn da los? Warum ist da nichts passiert?
Ja.
Ich habe einfach wie am Arbeit an, muss ich sagen.
Genau. Den ganzen Tag gewartet, dass ja endlich diese Chaptermarks irgendwann mal rausfallen. Die kamen nicht, also.
Das hört sich so an wie am Arbeit. Das ist so unglaublich, echt. So, ja, keine Ahnung, warum nichts passiert ist. Ich habe auch nicht nachgefragt. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es schon okay ist.
Ja, es hat ja bisher immer funktioniert. Weißt du, wenn
bis
du
auf
den
Mal davor und den Mal davor davor, ja. Und die Male, wo wir es vergessen haben, aber sonst hat es eigentlich immer funktioniert.
Genau, sonst hat es immer funktioniert. Und deswegen gehe ich davon aus, der Prozess läuft.
Unglaublich,
ja. Dann gibt's da ja anscheinend noch das Problem, wenn man dann re-released mit Chapter Marks, dann werden die irgendwie trotzdem nicht deployed von Auphonic.
Das habe ich habe es leider nicht nochmal nachgeguckt, warum das nicht
weiß
passiert
nicht.
Ist. Also normalerweise, genau, schreibt er die, warum er das letztes Mal nicht gemacht hat. Ja, keine Ahnung. Also wir haben dann tatsächlich eine Version rausgebracht mit Chapter Marks.
Ungefähr eine Woche später, ne?
Ja. Nein.
Nur anderthalb
Wochen. Im File waren relativ schnell da, bloß auf der Webseite waren sie nicht so schnell da.
Ja, okay. Die waren irgendwie länger kaputt, weil ich habe die dann noch von Hand aus dem File wieder rausgepopelt. Und stellt sich raus, im File haben sie nach der Sekunde dann irgendwie 6 Nachkommastellen oder so.
3 haben sie da. Das sagt die Spezifikation, 3 Nachkommastellen.
Ja. 3 sollten sie haben, in den Files haben sie halt irgendwie, das Tool, was ich benutzt habe zum Auslesen, hat halt irgendwie 6 angezeigt.
Tja,
und stellt sich raus, ist ein Problem.
Mhm. Alle Clients können nur 3 Nachkommastellen, weil es alle genau diese 3 Nachkommastellen.
Ja, dieser Web-Client kann nur 3.
Nee, der kann auch genau 3. Also du kannst nicht einfach die 3 weglassen, wenn es quasi auf 0 ist.
Das sondern, müssen genau 3 sein, das stimmt.
Ja, genau, es können auch 3-0 sein. Ja.
Aber es müssen, es muss Sekunden irgendwie, Sekundenanzahl, Punkt, und dann müssen 3 Stellen kommen. Sonst kaputt.
Gut.
Haben wir tatsächlich, ungefähr eine Woche später war dann alles da. Vielleicht auch ein bisschen mehr.
Aber, wir geloben Besserung.
Schau mal. Ingo.
Ich hab ja nicht gesagt, wann. Ja, aber.
Nächsten 200-300 Sendungen werden wir das irgendwie noch hinbekommen.
Nee.
Ja. Doch?
Na gut.
Wir werden es versuchen.
Positiv denken.
Mhm. Genau. Also Stuart, es hat diesmal alles gemacht. Wollte ich nur mal dazu sagen. Nice. Wäre es denn quasi zum richtigen Zeitpunkt gelaufen?
Ja. Ist room for improvement.
Mhm. Wir hatten schon in der letzten Sendung Blast from the Past mit Chapter Marker V3. Das passt auch irgendwie sehr gut.
Das ist a never ending story. Aber relativ neu in unserer Sendung war Cloud Gaming. Nee. Letztes Mal.
Erinnerst du dich an die ganz alten Sendungen, wo ich glaube Mark damals noch irgendwie auf AWS das irgendwie zusammengebastelt hat?
Ja.
Ich glaube, es war Mark.
Auf jeden Fall haben wir darüber schon mehrfach geredet, ja, stimmt. Mhm. Aber da war es nicht von Google, sondern von, hatte nicht aus
selber
Steam mal sowas oder selber war es echt selber gebastelt?
Ja, ich glaube, das war so selber gebastelt. Da hast du halt ein Steam in der Windows VM und dann hast du halt einfach das gestreamt.
Okay.
Irgendwie so.
Weird. Irgendwie so.
Genau. Gut. Aber das gibt's jetzt als Produkt, als Cloud Gaming von Google und Microsoft und
es gibt Parsec
und ShadowTech. Und das ist wohl alles ganz nett und ganz lustig und Leute benutzen das anscheinend wirklich.
Genau. Wie letztes Mal gesagt, also Hobbygamer, da kannst du sagen, hier willst mal einen Monat für 15 Euro einfach so eine schnelle Maschine im Internet haben, die dir dann irgendwie, weiß ich nicht, dein Steam-Zeug streamt, ja, wenn du mal nur einen Monat lang die geilsten, neuesten Apps spielen willst und danach irgendwie ist dir das wieder zu viel. Dann ist das vielleicht eine Möglichkeit und der Kollege hier hatte einfach diese 2 Produkte vorgestellt, Parsec und ShadowTech. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da ja mal vorbeigucken oder euch den Kommentar nochmal durchlesen oder Fragen stellen, wie auch immer. Genau. So.
Dann wurde uns noch gedankt für dieses Hinweis mit den Storageboxen, die ist jetzt bei wie auch immer dieser Provider schon wieder heißt.
Hetzner,
mhm. Genau. Und als Dankeschön dürfen wir den Buchstaben E verwenden, den er neulich als NFT erworben hat.
Toll.
Also, ihr könnt uns jetzt nicht verklagen, wenn wir sagen.
Ich glaube, sonst könnten wir Binärgewitter ja gar nicht mehr Binärgewitter heißen. Das wäre ja dann schlecht.
Binärgewitter und das ist ja falsch.
Ja, genau. Also von dem her, Gott sei Dank, haben wir das.
Verrückt.
Mhm. Was mit den anderen Umlauten? Die haben wir noch nicht erworben, oder? Wie sieht das da aus? Können wir da nochmal nachlegen?
Nee. Die brauchen wir nicht. Die versuchen wir jetzt einfach nicht auszusprechen, die ganze Sendung über. Scheiße.
Oh, schon verkackt. 3 Worte später.
Du meinst, wir versuchen das so wie mit einem Chapter, Max?
Okay, alles klar, hat funktioniert. Mhm. Tja, wenn wir direkt verklagt von dem Typen, der das Ü erworben hat.
So sad.
Ja, ist egal, wir sind ja irgendwo außerhalb jeder, weiß ich nicht, Gerichtsbarkeit, irgendwo ganz weit weg.
Oder genau, so. Im Internet, wir sind im Internet.
Im Internet, genau.
Ja.
Quelle im Internet.
Quelle Internet. Ja. Auch über Quelle Internet habe ich den Toten der Woche erfahren, was mich ein bisschen geschockt hat heute Morgen. War heute Morgen etwas down nach dieser Nachricht. Sven Guckes ist verstorben und also in der Open Source Community oder wer auch irgendeinem der Linux Event in den letzten 20 Jahren war, der wird ihm begegnet sein. Und das, ja, hat mich irgendwie ziemlich mitgenommen. Also ist leider auch viel zu früh verstorben. Ich glaube 55 oder sowas ist er geworden. Und ja, ist eigentlich sehr beliebt gewesen, immer auf allen Veranstaltungen. Die ersten Gehversuche, die ich mit Vim gemacht habe, hat er mir gezeigt und Teile meiner ZSH-Konfiguration sind auch immer noch von ihm. Also das ist...
Er lebt bei dir weiter, in deiner ZSH-Konfiguration lebt er ja, weiter quasi.
Nicht nur in meiner, sondern garantiert auf vielen, vielen Vim- und ZSH-Konfigurationen auf den vielen Rechnern, auf den vielen, von den vielen Leuten, denen er geholfen hat über die letzten Jahrzehnte, wird das noch eine Weile so sein, ja. Genau.
Shit. Und was machen wir jetzt?
Ja, was soll man da machen? Also, mein war irgendwie ein Hirntumor und das ist
Kacke.
So ein Krebs oder so nimmt dich halt, da kann man nicht viel machen oder konnte man eben nicht mehr viel machen. Ja, ich bin jetzt das letzte Mal auch auf dem Chemnitzer Linux-Tagen getroffen gehabt und da die letzten zwei Jahre ja dass alles nur online stattfand, ist tatsächlich schon über 2 Jahre her gewesen. Das macht mich schon ein bisschen traurig irgendwie. Weil, also hat einfach immer alle Leute miteinander vernetzt. Er hat immer gesagt, hey, wenn es hier irgendein cooles Projekt gab und ich da irgendwie ein Interview machen konnte oder wenn es einfach irgendwie gepasst hat. Er hatte einfach ganz, ganz viele Leute zusammengebracht und das wird einfach fehlen. Also so Events ohne ihn und seinen roten Schal und ohne seine lustige Art und so die, wie gesagt, Leute zusammenzubringen, zu sagen, hey, hast du schon von dem und dem gehört? Interview doch mal den und den, nehmt euch doch mal das Thema vor, hast du das schon dir angeguckt? Das war schon irgendwie sehr besonders. Und das wird, also ich werde ihn vermissen und nicht nur ich, sondern auch viele anderen. Also das, was ich so heute im Internet gelesen habe. Selbst heise.de hat es ja gebracht. Also es hat heute mich ziemlich fertig gemacht.
Blöd. Wollen wir zu was Positivem kommen?
Wenn du was Positives hast,
ja. Nee, jetzt, wir sind auch immer in der Kategorie Tode der Woche. Das wird jetzt erhöhter Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen.
Mhm. Ja.
Das ist leider nichts Witziges, sondern mehr Schade. Deswegen habe ich gefragt, ob wir irgendwas überspringen, oder? Das kriegen wir nicht hin. Ansonsten geht
ich auf diesen Link geklickt und der nächste sieht aus, als wäre der Heino oder sowas. Hier.
Ungefähr so, ja. Und zwar, es geht darum, dass in unserer unglaublich tollen Welt gehen nicht nur Menschen kaputt, sondern es gehen auch Dinge kaputt, und zwar die ganze Zeit. Und zwar diese ominösen Internet of Things Dinge, die jetzt quasi in Menschen eingesetzt werden. Wie in diesem Beispiel ein Retina-Implantat. Und das ist quasi so ein Cyborg-Attachment, würde ich es jetzt nennen, dass du, wenn du davor blind warst, dann auf einmal wieder ein bisschen was sehen kannst. Das ist so die Prämisse. Stellt sich heraus, die Firma, die diese Implantate gebaut hat, hat die quasi den Leuten verkauft. Und dann sind diese Gadgets jetzt obsolet geworden, würde ich es jetzt nennen. Also so ein bisschen so wie dieses Smart-Home-Zeug, was dann einfach aufhört zu funktionieren, hat laut diesem Artikel diese Implantate haben dann an einer Stelle aufgehört zu funktionieren, so wie sie funktioniert haben vorher.
Und weil ein Firmware-Update über die Luft kam oder was? Also ich meine, wenn es einmal eingebaut ist, wird's doch und mit Strom weiter versorgt, wird's doch einfach weiter funktionieren, oder nicht? Wo ist das Problem?
Ja, es war quasi in die Richtung Firmware-Update, also quasi das wurde gebrickt remote von der Firma.
Aber das, nur weil die Firma out of business geht, warum mussten die die bricken? Also warum haben sie das getan? Das verstehe ich nicht.
Weil, sie mussten das nicht, sie haben das einfach getan, weil sie böse Menschen sind.
Yep.
Also böse weiß Menschen. Ich nicht, aber wäre jetzt so meine Vermutung.
Ich meine, du baust irgendwas, um Leuten zu helfen.
Ja.
Nämlich, dass sie wieder sehen. Und dann machst du so einen Arschloch-Move?
Vielleicht war es ja auch kein, also mehr so ein versehentliches, oh fuck, wenn dieser Server nicht mehr da ist, dann funktioniert auf einmal dein Retina-Implantat nicht mehr.
Move. Das sind Designfehler, oder?
Ja. Hoff ich doch mal. Tja, blöderweise ist es bei den Leuten auf jeden Fall so und wird mir auf jeden Fall ganz schön ankotzen, muss ich ja sagen.
Aber hallo.
Das schon gar nicht mal, also ich meine, bei Smart Home ist halt so, ja, wirfst du dann halt
einen neuen, musst den neuen kaufen.
Ja. Kaufst dir halt was Neues. Wenn das Ding in deinem Kopf ist,
dann wird es schwierig, ja.
Schwierig? Du wirst ja halt auch nicht alle zwei Jahre irgendwie deinen Kopf aufschneiden lassen, um Implantate zu tauschen, nur weil die Firma irgendwie nicht in der Lage war, das so ein bisschen weiter zu denken.
Ja. Und da kommen wir jetzt halt zu der Frage, sollten nicht alle Sachen einfach so ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, solche Elektronikteile, dass man sich wenigstens dort an der Stelle weiß, worauf man sich einlässt.
Ja. Was, wen belangst du in dem Fall jetzt? Die Firma?
Nee, die muss dann quasi Rücklagen wählen und quasi muss quasi schauen, dass für solche Services dann für die Zeit gewährleistet ist, dass es noch erhalten bleibt. Es gibt das relativ oft in so Bereichen, wo du lange Verträge hast, dann muss quasi die Firma klarstellen, dass die Funktionalität weiter gewährleistet ist. Und warum sollte es nicht auch in solchen Bereichen so sein? Oder dass sie quasi einen Vertrag haben mit so einer Rückversicherung oder so. Und dass die dann quasi das übergeben und für die Zeit, wo die Rücklagen halt bereit sind, das weiter gemaintained wird. Oder geht es nicht? Also ich stelle mir das jetzt vielleicht ein bisschen einfach vor, aber ich denke schon, dass man bestimmte Sachen einfach mit genug Geld als Rücklage lösen kann.
Ja, auf der anderen Seite ist die Frage, ob du, wenn du das einforderst, nicht die Hürde dafür, sowas an den Markt zu bringen, extrem hoch hältst oder extrem hoch bringst.
Ja, aber was für dazu das führt, Zeug, dass wiederum, also ich meine, für ein Retina-Implantat finde ich jetzt eine Hürde schon gut.
Ja, ist schon in Ordnung. So gerade an diesem Beispiel jetzt ist das schon in Ordnung, aber was ich gerade noch anfügen wollte, ist, damit setzt die Hürden höher, so dass wieder nur die etablierten Konzerne da was machen können. Und du als Startup einfach mit einer Mordsfinanzierung nur in den Markt überhaupt reinkommst.
Ja, aber du wirst halt auch nicht irgendein Startup, was dir ein shitty Produkt zusammenbastelt und du wirst dir das irgendwie nicht ins Gesicht implantieren lassen. Also, ich weiß nicht, ob du das willst, ich will das nicht. Ich sag's mal so. Also, fair, weißt enough. Du, was ich meine?
Ja.
Also,
ja.
Du musst halt einen Weg finden, um Regulierungen zu haben, die Sinn machen und nicht einen unnötig bürokratischen Prozess, der halt einfach nur eine Entry Barrier ist, aber du willst halt schon eine gewisse Hürde haben, dass das Zeug, was sie bauen, halt auch tatsächlich funktioniert. Und halt nicht irgendwie ein halbes Jahr später aus Versehen auseinanderfällt, weil ja, war halt Startup, war halt moving fast und gibt halt keine Regulierung.
Ja.
Ja, also speziell im Medizinsektor kann man sich sowas wenigstens vorstellen, weil ja.
Und der Apparat, also ich bin grundsätzlich auch dafür, weil das ist halt, gerade dieses Beispiel ist halt so scheiße. Klar, man will das haben, aber ist das nicht auch ein Mordsapparat, den man dahinter aufbaut, um das zu kontrollieren und zu fahren eigentlich?
Also ich meine, gibt's ja schon. Also ich meine, das, was eine FDA macht. Mhm. Also es ist irgendwie nicht, also es ist nicht so, als würde es diesen Apparat oder dieses Modell nicht geben. Du kannst ja heute schon nicht einfach auf den Medizinmarkt und Dinge verkaufen. Also das ist ja schon highly regulated.
Ja, vielleicht, richtig, Medizin. Aber diese technischen Produkte, wo du jetzt sagst, die müssen mindestens dann auch, deren Infrastruktur muss für mindestens 20 Jahre verfügbar sein. Mhm. Also dieses Dauerhafte, ist das nicht nochmal eine Nummer größer? Also ich kenne halt die...
Ja, eben, aber da bist du dann... Ja, das ist halt ja, die Frage, da bist du dann halt irgendwie beim... Ja, wenn dein komisches Smart Home Lichtschalter-Ding sie nicht funktioniert, dann ersetzt du das halt. Das halt irgendwie, das sehe ich schon, dass du den Trade-off irgendwo haben musst, dass es halt nicht zu stark reguliert ist. Also die Regulierung sollte halt abhängig sein vom Risiko und vom Schaden, den du halt anrichten kannst mit Devices, die halt irgendwie kaputt sind oder halt irgendwie super schnell obsolet sind. Und je größer das Risiko ist, oder ja, je schlimmer die Auswirkungen halt sind davon.
Ja, oder je invasiver quasi der Eingriff ist, um diese Technologie zur Verfügung zu stellen oder so. Was? Ja, also, wie gesagt, es sind auf jeden Fall Beispiele, die ich denke, das werden wir noch öfter sehen jetzt. Also, ja, sehen in Anführungszeichen. Ja.
Nicht okay.
Aber solche Themen werden uns jetzt auch weiter begleiten, nicht nur in unserem Smart-Home-Bereich, sondern halt überall, wo jetzt quasi Technologie dazu kommt, wo ja, die halt nicht zum Spielen nur ist, ja, sondern quasi die quasi deinem, ja, keine Ahnung, so, keine Ahnung, Herzschrittmacher-Zeugs,
gibt's ja. Gibt's ja auch schon, ja, genau.
Ja, genau. Und bei solchen Themen ist es halt schon wirklich kritisch dann, ja. Was machst du zum Beispiel, wenn du so einen Herzschrittmacher hast und bei dem geht die Batterie kaputt oder so. Und die Firma dahinter ist pleite gegangen und nur die konnten die Batterie austauschen. Dann ist es schon echt ultra kritisch für dich, weil dann hast du ja quasi als nächstes, wäre es dann notwendig, wenn keiner diese, ja, wenn es nicht standardisiert ist, dass du quasi nochmal einen Eingriff an deinem Herzen hast. Das ist ja schon nicht so cool irgendwie. Mhm. Und ja, genau, das ist, glaube ich, eine Sache, die uns noch öfter begleiten wird jetzt, auch speziell je krasser Cyborg-mäßig wir unterwegs sind halt.
Ja, das werden wir wahrscheinlich ab 2030 noch viel, viel mehr sehen.
Und deswegen ist halt die Frage, ob man da jetzt, also wir können ja eh nichts machen, aber quasi ob dort gewisse Countermeasures schon getroffen werden müssen. Ja.
Naja, was heißt, wir können da nichts machen? Also ich meine, die EU kann es natürlich schon regeln. Und ich meine, wenn jetzt viele Bürger der Meinung sind, das müsste man regeln, dann kann man ja auch Petitionen starten für sowas. Also da könnte man schon was machen, dass die Politiker auf sowas aufmerksam werden und dann eben entsprechende Regeln ergreifen, dass solche Sachen eben nicht eingebaut werden können, wenn da nicht, weiß ich nicht, dann so viel Geld dahinter steht, dass es auch noch läuft in 10 Jahren, obwohl es die Firma eventuell nicht mehr gibt.
Oder dass man sagt, dass irgendwelche offenen Standards geschaffen werden müssen für alle solche Sachen, dass halt die Maintenance da gewährleistet ist, auch wenn die Firma dahinter pleite geht.
Gut, ja. Dann kommen wir zum Untoten der Woche, würde ich mal sagen. Kommen wir wieder zu etwas besseren, lustigeren Sachen. Das war jetzt schon ziemlich deprimierend, muss man ganz klar sagen. Und wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben.
Zwei wunderbare Sachen. Zwei wirklich, wirklich gute Sachen. Das erste, Sachen, wonach niemand gefragt hat, die trotzdem kommen. FreeDOS. Neue Version released auf SourceForge. Das ist einfach genau so. Nice.
Da gehört's auch hin.
So wie man sich das wünscht, einfach. Vor 22 Stunden, also noch taufrisch quasi, eine neue Version von FreeDOS jetzt mit FAT32 Support. Geil, oder?
Das, nice.
Das läuft bei denen auf jeden Fall. Es hat noch ganz viele andere tolle Features, die ich jetzt, weiß ich nicht genau, ob man die braucht. Es gibt zwei Releases. Es gibt einmal die Floppy-Edition,
ja,
wo du dann quasi von der Floppy installieren kannst. Das ist die Plain DOS-Edition mit 20 Megabyte Größe oder die 275 Megabyte große Full Edition, Full Installation, including Applications and Games.
Games?
You can find the optional packages on the Bonus-CD. Das ist schon wunderbar.
Verrückt.
Wunderbar, genau. Es ist geil. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Release war. Es ist, glaube ich, ein bisschen her.
Hier, das heißt, ich kann jetzt meinen 8086 rausholen und dann endlich mal wieder DOS drauf installieren.
Ja,
so wie früher.
Kannst du auf deinen neuen Computer DOS drauf installieren?
Nee, das ist ja langweilig.
Ja, okay. Also die Version 0.2 war am 25. Dezember 2016, also gar nicht so alt, nur ein bisschen alt. Genau.
Der Chat lässt fragen, ob die Floppy-Edition das Gegenteil von der Stable-Version ist. Und ich finde das eine ziemlich gute Frage.
Valide Frage, würde ich sagen.
Und die Antwort ist ein klares Vielleicht.
Eindeutig.
Ja. Ist auch nicht, ja. Aber Floppy ist gut, ja. Aber
also
ist total gut, dass ja auch Country-Sys und gibt's auch die Heimem-Sys und so. Also das waren gute Zeiten. Ja. Damals, als es noch ewig gedauert hat, bis so ein System gestartet ist und als man noch richtig viel gebastelt hat am Computer. Jetzt benutzt man die Dinger ja nur noch, sitzt davor und es geht alles, ist ja langweilig.
Die funktionieren einfach. Das ist echt lame. FreeDOS habe ich, glaube ich, das letzte Mal gesehen, um BIOS zu updaten oder so.
Ja, aber selbst das geht ja mittlerweile irgendwie
im BIOS, ja.
Im BIOS direkt oder über diese Windows-Exe-Doppelklick, keine Ahnung was.
Ja, aber das
Beziehungsweise heutzutage, also ich lade ja die Firmware-Updates nur noch, wie heißt dieses FWUPD-Dings da runter. Das macht ja das Linux einfach mit und dann installiert es das da irgendwie beim nächsten Booten rein, ist gut. Also Firmware-Updates muss ich ja jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr irgendwie auf irgendeinen USB-Stick oder mit irgendeinem FreeDOS mir basteln. Aber es stimmt, damals.
Aber du kannst. Du kannst.
Ja, schön, aber muss ich nicht. Es läuft ja heutzutage alles, ja. Ich hab hier einfach den Firmware-Updater in meinem Linux und der macht das Richtige. Da muss ich mir keine Exe irgendwo runterladen, muss kein FreeDOS booten von irgendeinem USB-Stick oder
irgendwelchen anderen
Schnulli betreiben.
Kannst du direkt Monkey Island ausprobieren.
Ja, aber das kann ich in meiner Scum-VM auf meinem Linux machen. Das muss ich nicht in FreeDOS machen.
Das ist doch nicht das Wahre.
Doch. Ja, also ich bin auch nicht überzeugt, Ingo.
Nee.
Also ich weiß, ich habe irgendwann habe ich mal einen Dell-Rechner mit FreeDOS bestellt, weil da gab's die immer noch nicht mit Linux, die Dinger, sondern wenn du das ohne Windows haben wolltest, war die Option, das mit FreeDOS zu holen. Das war sie noch. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich FreeDOS gesehen habe. Ist aber auch schon irgendwie 15 Jahre bestimmt her. Ja. Aber nice, dass es das noch gibt.
Und nice, dass es neue Version gibt mit diesen ganzen tollen Features, die man jetzt benutzen kann.
Genau, und ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr mit so einem
FreeDOS benutzt habt.
Genau, wofür ihr das noch braucht heutzutage, was ihr damit Schönes treibt. Und es einfach nur in der VM installieren ist ein bisschen lame. Also ja, wenn, dann muss es schon irgendwie einen richtigen Grund haben. Bin mal gespannt, vielleicht finden wir da noch was, wofür wir das extra unbedingt noch brauchen. Gut, haben wir noch einen Untoten? Ah ja, Faxe. Also ich meine, wir sind in Deutschland.
Oh,
hey.
So nice. Eigentlich totgesagt wegen diesen ganzen Datenschutzbedenken, aber kein Problem für die Technikerkrankenkasse. Die bieten nämlich eine neue Funktion an, falls du deine
Korrektur, nicht neu, gibt's schon länger.
Ja klar, so alt wie Faxe, ne? Ich glaube aber, dass das Feature in der Techniker Krankenkassen App ist neu, oder?
Nee, die haben das neu announced. Deswegen ja, ist auch der Autor von dem Artikel da, der Primärquelle, dem ein bisschen auf den Leim gegangen.
Oh, das ist ja natürlich jetzt angelogen worden. Siehst du, überall wird mal angelogen. Ich finde es nicht in Ordnung.
Ja, jedenfalls ging das die Woche irgendwie durchs Internet und ich meine, seriously, braucht man das noch? Also.
Ach so, wir haben nicht gesagt, was Feature ist, oder?
Ja, richtig. Vielleicht deine Geschichte zu Ende.
Genau, du kannst wenn du deine Krankenkassenkarte vergessen hast, aber dann bist du zum Arzt gegangen und dann sagst du, oh fuck, ich habe schon meine Krankenkassenkarte vergessen, dann musst du nicht quasi später nochmal hinkommen, um deine Krankenkassenkarte zu holen, sondern du kannst in deine TK-App ein Fax an die Arztpraxis schicken lassen, wo die Techniker Krankenkasse bestätigt, dass du bei deren quasi Kunde bist, beziehungsweise versichert. Das und dann weiß die Arztpraxis, oh geil, das stimmt. Da haben wir einen Fax bekommen von der Technikerkrankenkasse, dass der bei uns bei denen quasi mit drin ist.
Gelungene Integration. Von den beiden Technologien. Es geht besser, gar keine Frage, und das ist auch alles valide, was da in dem Artikel steht, dass die Leute ja dann mittlerweile mit der Corona-Warn-App da gewohnt sind, QR-Codes zu benutzen und da kann man eine Signatur reinpacken und dann ist das auch vernünftig. Alles richtig. Aber ich finde, wenn die Techniker nun mal festgestellt hat, okay, der schnellste Weg, wie wir das machen, ist, wir haben da so ein Asterix oder so ein Telekommunikationssystem stehen. Dem schickt man einen Request und die schicken dann nach Überprüfung, ob diese Faxnummer bekannt ist, da direkt das Fax hin. Dann haben die das Feature innerhalb von einer Woche umgesetzt, anstatt den ganzen großen Aufriss zu machen. Und dann machen die das halt erstmal. Und an dem anderen arbeiten sie bestimmt.
Bestimmt. So optimistisch. Ich glaube, bis jetzt. Also das Problem ist, du kennst ja diese Firmen, ja? Die haben es jetzt implementiert und dann ist quasi das Feature abgeschlossen.
Nein, ich weiß halt auch.
Abgeschlossen.
Also nicht aus dieser, aber aus anderen, wie solche Läden, wie schnell die manchmal sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das exakt so gelaufen ist. Die haben das live geschaltet. Und an dem anderen, da ist jetzt halt noch, da muss erst noch ein ITS-Konzept geschrieben werden. Und dann muss hier nochmal diskutiert werden. Und dann muss da nochmal jemand drüber gucken. Und sie sind einfach froh, dass sie das hier schon haben. Und unfairerweise kriegen sie dafür jetzt einen Shitstorm ab.
Nee, das ist, jetzt immer noch auf diese Faxtechnologie setzt, ist es zu Recht, weil die Dinger müssen einfach
sterben.
Die
haben das ja nicht neu eingeführt.
Ja,
die haben
dann
halt vorhandenes
dann announced es halt nicht oder sagt, haben wir endlich ausgebaut.
Ja gut,
ausgebaut,
das Announcement.
Dann haben wir es endlich jetzt ausgebaut und haben es richtig gemacht. Das wäre die richtige.
Ja, richtig. Dass sie das jetzt announcen, ist fragwürdig. Das ist richtig,
so,
ja.
So bescheuert. Also nachdem wir uns jetzt 2 Jahre lang aufgeregt haben, dass die ganzen Gesundheitsämter immer noch mit Faxen unterwegs sind und wir das mit diesen Zahlen nicht auf die Reihe kriegen von diesen Corona-Dingern, weil irgendwie alle aus der Steinzeit kommen, kommt die Technikerkrankenkasse jetzt und feiert sich dafür, dass sie die Faxfunktion in ihrer App haben. Hallo? Habt ihr den Schuss nicht gehört oder
was?
Was ich gut finden würde, wäre, wenn ich mit dieser Faxfunktion auch irgendwelche Abos kündigen könnte. Das fand ich sehr nice.
Zu Recht gibt's da Shitstorm. Das ist einfach nicht okay.
Die Sache ist halt auch, ich verstehe die Funktion nicht so richtig, ja. Ich habe auch schon mal quasi beim Arzt meine Krankenkassenkarte vergessen. Und dann sagt er, kommt halt später wieder und bringt die Krankenkassenkarte mit. Und ich so, ja, okay, dann mach ich das. Und dann ist es auch fertig. Ist ja nicht so, dass ich dann abgewiesen werde vom Arzt, nur weil ich meine bescheuerte Karte vergessen habe. Oder keine Ahnung, ist es so? Gibt es da Probleme? Nee. Löst es tatsächlich ein Problem, was jetzt so schlimm ist, dass man sich dafür ein neues Feature überlegen muss?
Die wollen die halt irgendwann in diesem Monat, in diesen 3 Monaten, also in dem Quartal, irgendwann mal eingelesen haben, um ihre Abrechnung zu machen. Kann ich auch verstehen. Aber wahrscheinlich wird es auch, wenn du denen irgendwie am Telefon deine Nummern durchgibst, würden sie es wahrscheinlich auch hinkriegen.
Also.
Ja, ich sehe, also das ist sorry. Nett, dass vor 10 Jahren hätten wir gesagt, super, ja, toll, dass ihr das eingebaut habt. Jetzt ist es einfach nur noch peinlich. Das ist einfach nur peinlich. Fällt mir nichts mehr zu ein.
Ja. Ich find's
spannend. Und eigentlich hätten ja zum 1.1. jetzt irgendwie die ganzen Arztpraxen auch und Apotheken irgendwie so ausgestattet sein müssen, dass sie zumindest digital die Rezepte ausstellen und annehmen können sozusagen. Das hat ja auch nicht geklappt. Also ich meine, eigentlich müssten wir schon wo ganz anders sein, als dass wir uns immer noch Fax hin und her schicken. Und wenn die Krankenkasse sich um sowas kümmert, statt irgendwie diese Digitalisierung mal ordentlich voranzustellen, dann...
Nein, sie haben das auch gemacht. Ich glaube, es ist einfach sehr unglücklich, dass sie das jetzt rausgehauen haben. Die haben das auch gemacht, um schnell Nutzen zu stiften. Das ist so ein MVP-Ansatz. Minimal Viable Product.
Die Sache
Product.
Ist aber trotzdem...
Erstmal was also, machen.
Da hätte ja. Der Product Owner sagen müssen, was macht ihr denn für Quatsch? Das seid ihr vollkommen bescheuert, das machen wir nicht. Faxe sind vom letzten Jahrtausend, das machen wir nicht.
Aber sie stehen sagen in jeder sollen, Arztpraxis. Und dann wär's okay gewesen. Die Arztpraxen dieser Republik können mit Fax umgehen, mit E-Mail nur bedingt.
Ja, die Pizzaläden auch. Das heißt nicht, dass es eine gute Idee ist.
Nein, die Pizzaläden, die können schon sehr gut mit Faxen umgehen. Mit
ja, genau.
E-Mails.
Ja.
Mit E-Mails und Internet umgehen. Das geht, aber Arztpraxen, ich glaube, da hakt das noch mehr als in den Pizzaläden.
Dann ruft sie an und bestätigt ihn per Sprachnachricht, dass sie
genau, lass den also. Roboter quasi an dieses durch dieses Telefon sprechen, ja. Hallo, hier ist die Techniker Krankenkarte. Genau. Der Kunde ist bei uns versichert. Schönen Tag.
Genau.
Ich kann mir jetzt schon die Nerds vorstellen, die eine Mailbox dafür aufsetzen.
Also ja, ich sehe, wir sind gespalten dabei. Der Markus.
Nee, der ist nicht gespalten. Das ist einfach eine dumme Idee.
Okay, 2-1, würde ich sagen. Der andere Felix
man
hat noch
muss
keine
das,
Meinung.
Man muss das noch verbessern, ja, aber so ist erstmal. Nee, man muss weiter dran arbeiten.
Das muss weg. Das
man muss weiter dran arbeiten, ja. Aber es erstmal zu machen, um erstmal was zu haben, was da ist. Ja, sowas zu haben, ist besser als gar nichts zu haben.
Also ich kann mir das auch gut vorstellen. Da kommt irgendwie so ein Prakti und sagt, ja, voll die gute Idee, wie wir das machen. Und so, oh ja, funktioniert, okay, machen wir es live. Und dann bam, ist quasi dieser Quatsch irgendwo in die App gewandert und niemand hat danach gefragt. Niemand hat quasi nach dieser Funktion gefragt.
Diese Faxe müssen abgeschafft werden. Jeder, der noch irgendwas Sinnvolles damit baut, gehört erschossen. Punkt.
Nein, die haben ja nichts Neues gebaut. Die haben doch einfach nur gemacht, das genutzt, was da war.
Ja. Verboten.
Die Funktionalität
Faxe nutzen, verboten.
Also es ist natürlich dumm, dass das irgendwie als Feature jetzt
das ja noch das ankündigt. Announcement ist falsch. Ja,
das ist halt dumm, dass es dieses Feature gibt. Ja.
Weil was, jetzt kommen Ärzte um die Ecke, die sagen, wir brauchen Fax.
Ja, genau.
Jetzt kommt damit wir quasi von der Techniker-Krankenkasse einen Fax empfangen können. Ja.
Genau. Das ist doch Schwachsinn. Wenn jetzt nur einer wieder sein Fax rausholt und wieder ansteckt für diesen Ding, dann ist er vorbei. Gut. Ja, nee, also ich bin gegen diese Funktion. Weg damit.
Ich bin dagegen.
Gut, dass ich nicht bei der Techniker Krankenkasse bin. So, haben wir noch was? Nee, kommen wir zu den News, oder? Genug aufgeregt. Wir haben ja nachher noch Mimimi.
Noch mehr Drama.
Ja, Energie mehr aufsparen, Drama. Energie sammeln.
Ja.
Jetzt wieder Energie sammeln durch die News.
Ja, ich habe NFT schon wieder gelesen. Ich bin schon wieder
Breaking. Also fangen wir damit doch mal direkt an.
Ja, so Schnappatmung.
So sorry. Genau, sind wohl ganz viele NFTs von OpenSea geklaut worden. Oder wie ich es nenne, Blockchain works as intended.
Das heißt, jemand hat rechts geklickt oder was?
Ja, Leute haben halt auf Links geklickt, die Dinge getradet haben und haben sich halt scammen lassen. Und dann steht das halt in der Blockchain und dann ist das so. Das ist das Prinzip. Weiß ich jetzt nicht. Also ja. Aber ja, Leute sind empört und haben irgendwie Ideen, wie man das fixen kann und so. Aber ich weiß nicht. Glaub nicht, dass sich das durchsetzen wird.
Was, dieses NFTs?
Ja.
Nee.
Ich glaub da nicht dran.
Ja.
Löst kein Problem. Funktioniert nicht.
Ja. Funktioniert so wie intended, würde ich jetzt sagen, ja. Für das, was du auch schon gesagt hast.
Ja, genau. Oder funktioniert halt as intended und Leute regen sich jetzt darüber auf, dass es so funktioniert, so ein bisschen. I don't know. Schwierig.
Das ja, weniger Regulierung ist halt nicht zwangsläufig immer so die beste Möglichkeit, um irgendwie ja, um solche sozialen Konstrukte da zu verwalten.
Ja, hat halt Vor- und halt auch ein paar Nachteile. Und die Nachteile sieht man jetzt und ja, Leute sind halt schockiert, obwohl das halt irgendwie super offensichtlich war,
dass das
halt,
passieren.
Dass das halt genau passieren kann und dass halt das auch, ja.
Ja, also das war offensichtlich für die Leute, die verstehen, wie das Zeug funktioniert. Das war nicht offensichtlich für die Leute, die dahin gelockt wurden, da Geld zu lassen.
Ja, aber echt viele von diesen Leuten, wenn du denen dann halt sagst, so hey, was du machst, ist dumm, kommen dann so, ja, du hast einfach noch nicht verstanden und so. Und dann ist mein Mitleid halt einfach irgendwie, klar, irgendwie die Leute, die es halt wirklich nicht verstehen und einfach sehen, irgendwie hier Hype, NFT, da kann man Geld machen, ich klicke da drauf, ich kaufe mir NFTs. Ja, da sehe ich das schon, das ist natürlich irgendwie unfortunate, weil die wissen es halt einfach nicht besser. Aber die Leute, die dann irgendwie glauben, sie wissen es besser, da ist dann irgendwie mein Mitleid wie auch nicht mehr so groß. Ist dann irgendwie selber schuld, weil ja, wenn du dich wirklich dafür interessiert hättest, ja, ist jetzt nicht so überraschend, dass du halt auf den Link klicken kannst und das dann getradet wird. Das halt, ja, works as intended.
Ja, also das Spannende ist eigentlich, wie viel Geld oder wie viel, weiß ich nicht, ist es schon Geld oder ist es quasi noch virtuelles Spielgeld, wie viel dahinter hängt. Beziehungsweise was das da für Zahlen sind, ja, wenn du, ja, weiß nicht, wenn dein E-Mail-Account gehackt wird oder so, dann hast du natürlich schon ein Problem, weil du ja auch mit diesen ganzen Sachen überall dich eingeloggt hast, aber nicht ins, also nicht vielleicht um die Summen, die es da geht. Weil zum Beispiel, wenn du dich jetzt bei deiner Bank einloggen willst, dann reicht es nicht, dass du dein Passwort da resetten kannst und loggst dich dann bei der Bank ein und tradest dein Geld rum. Bei den Sachen ist es halt schon so. Und ist das fast, sind halt ja, Werte, ist, die sind einfach absurd.
Ist fast so, als wäre es irgendwie ganz nett, wenn so eine Bank oder so, da wo dein Geld ist, dass das so ein bisschen, wie nennt man das? Regulierung.
Regulierung, da sind wir schon wieder.
Interessantes Konzept, erzähl mir mehr.
Ja, aber nee, das ist viel zu viel Aufwand.
Das stimmt, dann lassen wir es lieber. Ja, es... Schon, also ich finde es spannend und es ist ja auch nicht so, dass es weniger wird oder so, sondern es ist ja quasi diese Sachen, das, was es davor mit diesem ganzen anderen Krypto-Geld-Plattform und sowas gab, gibt's halt da jetzt auch wieder. Also nur weil NFT drüber steht, heißt ja nicht, dass sich jetzt irgendwas geändert hat. Es ist ja quasi immer noch eine Plattform.
Wer die könnte denn meinen, dass die was gelernt haben?
Das kann man schon denken, aber warum?
Also, fairerweise muss man sagen, ich habe erst gerade letztens gelernt, NFTs gibt's auch schon echt lange. Also, das ist auch nicht neu. Es hat nur irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, 1,5 Jahren oder so, oder vielleicht Jahr, hat's halt wirklich so angezogen mit Leuten, die irgendwie ein Potenzial gesehen haben, da irgendwie Geld draus zu machen.
Okay, erzähl mir mehr.
Was?
Ethereum oder seit wann gibt es das quasi?
Nee, Konzept? Also es ist ja...
Oder gibt es davor quasi schon dieses... Ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt...
Ja, es gibt irgendwie so dieses... hier, genau. Was war das? Hier, also es gibt für Ethereum gibt es ja diesen Request for Comment Workflow. Würde ich jetzt mal sagen. Und ja, NFTs sind von 2018. Januar 2018.
Aber ist jetzt auch nicht so unendlich ungefähr. Alt.
Ja, nee. Ich meine, Ethereum und so ist ja auch nicht unendlich alt. Aber ja, so wirklich aufgekommen ist ja erst irgendwie...
Letztes Jahr?
Ja, vielleicht so letztes Jahr oder so.
Sagen letztes Jahr.
Aber irgendwie so die ersten Dinge mit NFTs gibt's halt irgendwie schon ziemlich lange. Es hat nur erst gerade wieder halt jemand, ja, ist halt irgendwie draufgekommen, so, hey, könnte man
fette Cash Moneys machen.
Könnt ihr Cash Moneys machen und ja, das wird das halt gemacht. Und ja, vermutlich auf Kosten von vielen Leuten, die es halt nicht so ganz verstehen. Aber schwierig.
Jo. Schwierig, genau. Lass es das doch so zusammenfassen. Das ganze Ding ist schwierig.
Schwierig. Aber wenn ihr das toll findet, dann gebe ich euch gerne meine IBAN und dann könnt ihr mir Geld schicken. Ich mach zwar auch nichts Schlaues mit.
Du musst dir was zurückschicken. Du musst dir so einen Stickfigure oder so zurückschicken.
Token.
Genau so. Ein Affen oder ein schönes Krakelbild von dir. Oder
genau.
So.
Ich kritzel irgendwas auf ein Blatt und mache euch ein Foto dafür. Da habt ihr genau auch nichts von und vielleicht hat das dann auch irgendwann mal einen Wert, wenn ich super
reich
berühmt und reich werde, was not gonna happen.
Doch, du gehst da schon wieder falsch ran.
Ja, genau. Wird natürlich passieren. Darum schickt mir Geld.
Genau.
Punkt.
Schickt mir Geld.
Geld. Schickt mir Geld.
Genau.
Sag euch nicht wie, aber schickt mir Geld.
Ja. Und wenn nicht, könnt ihr sie zum Reloaded 4J Project schicken. Was ist das, Nettes?
Was ist das?
Das
Java.
Ist Java.
Oh.
Nein, also das ist ein Projekt, was festgestellt hat in diesem ganzen Log4Shell-Chaos, dass es noch verdammt viele Leute gibt, die Log4J1 benutzen und dann eigentlich auch relativ froh waren, weil die waren vor Log4Shell gefeit. Die haben zwar ganz viele andere Probleme, weil in Log4J1X waren auch ganz viele CVEs oder dazu gab es ganz viele CVEs. So, und dann haben sich die Leute gedacht, ach, dann lass uns doch einfach Log4J1X wiederbeleben.
Nein.
Und weil das Apache-Projekt gesagt hat, nee, Freunde, hier, wir wollen das nicht. Also sie haben da so einen Absatz, der schreibt, ja, sie haben Kontakt mit der Apache Foundation aufgenommen und nee, die haben gesagt, es ist End of Life und da bleibt's auch und so. Deswegen haben die sich jetzt gedacht, wir forken das, machen ein komplett eigenes Projekt-Setup unter unsere eigene Domain und sagen Reload4j und das ist Log4j1x, was weiter maintained wird.
Mal gucken. Aber es gibt doch noch andere Log4j1x-Forks, oder? Nicht nur das, sondern da gibt es halt dieses andere Projekt, was sich so ähnlich anhört, aber was anderes ist.
Kann ich dann Fax hinschicken?
Das war jetzt das, wovon ich wirklich am meisten gehört hatte.
Was der Fax-Appender oder was?
Nein, dieses Projekt hier, das Reload4j war das, wovon ich eigentlich am deutlichsten gehört hatte. Deswegen, dass es jetzt viele andere gibt, war mir nicht bewusst.
Nee, ich habe gedacht, es gibt dieses eine Projekt, was auch von Log4j1 irgendwas geforkt ist und dann jetzt quasi, wo du sagen konntest, ah ja, da hatte ich ja Glück, da hatte ich ja dieses andere Ding benutzt. Wie heißt denn das? Gott, helf mir mal, was in Spring Boot und so drin war.
Was weiß ich?
Logback. Das ist aber eine andere Geschichte. Logback ist eine andere Geschichte. Die haben sich ja schon länger weggefolgt. Also die Jungs hier sind jetzt hingegangen, haben das originale Log4j 1.x genommen und gesagt, alles klar, wir wollen genau das weiter maintainen, damit es ein Drop-in-Replacement ist zu den Leuten, die alten 1.x-Versionen jetzt noch in den Projekten haben und sich gerade freuen, dass sie von Log4Shell nicht betroffen sind, aber trotzdem sich bewusst geworden sind, vielleicht sollten wir doch was tun. Und denen wollten sie helfen oder sich selbst wahrscheinlich vor allem und das der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, was ja auch fair enough ist.
Okay.
Genau, aber Logback ist eine andere Geschichte. Logback ist ein Fork. Und Logback hatte ja auch Probleme, die in dem Kontext Log4Shell zutage gekommen sind und die auch gefixt worden sind. Also es gab dann vor Weihnachten noch ja auch die neue Spring Boot Version, die das beinhaltet hat. Und ja, also in dem Kosmos ist ja dann auch eine ganze Menge passiert im Nachgang zu Log4Shell.
Okay, also hier Logback Project. Logback is intended as a successor of the popular Log4j Project, picking up where Log4j 1.x leaves off.
Ja, genau. Aber das gibt's ja schon lange. Also
ja, das. Ich habe gedacht, das ist quasi auch dieses eine Ding.
Aber ja, also die Wurzeln sind die gleichen. Ja.
Okay, alles klar.
Nur Logback hat sich ja schon deutlich weiterentwickelt.
Alles klar, verstanden. Das heißt, eigentlich sollte man Logback benutzen anstatt Log4j1.
Ja.
Ja, oder du kannst halt einfach ja, dann auf ein neues Log4j updaten. Vielleicht. Wäre so. Oder man kann halt Faxe in
den Faxe-Pender aktivieren.
Felix kommt da nicht drüber hinweg. Komm, dann lass uns mal über physische Dinge reden. Dann kommen wir vielleicht auch von Faxen weg, weil das ist ja auch nur abstrakt. Ja.
Und zwar, Faxe. Physisches Ding. Faxe. Hä? Das geht nicht. Sind 3D-Drucker nicht quasi Faxgeräte für 3D-Modelle?
3D-Modelle, ja. 3D-Drucker lassen Faxe physisch werden. Also weil du kannst dann aus dem Fax dir das Fax als Steintafel ausdrucken lassen. Brauchst halt Steinfilament dafür, das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber du kannst es wirklich physisch werden lassen. Nicht nur so ein Blatt Papier, wo ein Fax drauf gedruckt wird. Nein, mit einem 3D-Drucker geht das richtig. So, was ich aber eigentlich erzählen möchte, 3D-Drucker, ist, ich habe vor längerer Zeit mal erzählt, dass ich einen Creality Ender 3-Drucker habe und damit eine Menge Spaß hatte, nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte, weil die Zeit fehlt, aber das kommt nun mal so mit sich. Zu diesem Drucker, der dafür, dass ich so wenig Zeit habe, die ganze Zeit sehr zuverlässig funktioniert und erstaunlich gute Drucke gebracht hat, einfach das Feintuning, was ich so aus dem Bekanntenkreis kenne, was man in 3D Druck stecken kann, habe ich lange nicht da reingesteckt und auch nicht müssen, zum Glück. Und von genau diesem Drucker gibt es jetzt eine neue Version, der eine ganze Menge Zeug überarbeitet hat. Es gibt einen komplett neuen Druckkopf mit Direktantrieb für Filamenttransport, mit Verlässlichkeit dafür, wenn das Filament zu Ende ist, dass er zwischendurch Pause macht. Mit verbesserten Antrieben und Antriebstechnik, mit einem vergrößerten Bauraum, ja, genau. Davon wollte ich erzählen, weil, also ich bin mit dem Ender 3 so zufrieden, dass ich sage, der Ender 3 ist, glaube ich, das Beste, was man an Einstieg so machen kann, auch wenn ich so, was ich zwischendurch an 3D-Druck-Podcasts höre und so, ich habe bis jetzt immer noch nicht gehört, dass es da eine lohnenswertere Alternative preisleistungstechnisch gibt, also den Ender 3 gibt es zurzeit für unter 200, 170 glaube ich. Der jetzt die überarbeitete Version hier, die liegt so bei um die 400, das ist natürlich ein ganzer Schlag mehr. Dafür kriegt man aber auch eine ganze Menge mehr Features. Also.
Ja, $429, also.
Ja, also Marktpreis ist unter 400 Euro. Okay.
Mhm. Hat er auch quasi automatisches Leveling oder muss man das irgendwie von Hand immer noch machen? Weißt du das?
Das ist eine gute Frage. Ich muss das immer noch von Hand machen. Ich würde jetzt hoffen, dass
die vielleicht das kann der das ja hier, guck mal, der kann hier Auto-Leveling.
Ah, super, ja.
Ja, nice. Das ist auf jeden Fall schon mal eins von den Gründen, warum man sich das Teil anschaffen sollte und nicht das andere Ding, dass man nicht von Hand leveln muss. Also leveln quasi.
Echt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe aus Spaß,
ganz kurz, was Leveln ist quasi, dass man den 3D-Drucker so einstellt, dass er weiß, wo die Bodenplatte ist, damit er genau auf der Bodenplatte drückt und nicht zu tief und nicht zu hoch, damit quasi diese Layer halt schön aufeinander liegen, ganz am Anfang.
Genau, und was man tun muss, dieses händische Leveling, man schiebt dann quasi ein Blatt Papier zwischen dem Druckkopf, also der Nase, der Düse, und dem Bett hin und her und schraubt das Bett so lange höher, bis das Papier wirklich so ganz knapp noch dazwischen durchpasst. Und naja, da beschäftigt man sich schon ein bisschen mit, wenn das mal nicht passt. Das ist ein bisschen nervig. Deswegen hast du vollkommen recht, das ist ein sehr guter Grund, auf dieses teurere Modell zu gehen. Und das andere ist, was ich eben sagen wollte, ich habe bei meinem so ein bisschen Tuning schon betrieben. Und insofern mit den $170, also mit dem Startermodell, weiß ich auch nicht, wie lange man da wirklich mit glücklich ist. Ich habe es auch nie drauf angelegt. Also ich habe relativ schnell dann Zeug dafür gedruckt und ein bisschen dran rumgebastelt. Das will man, glaube ich, dann schon tun. Ja. Wahrscheinlich ist dieses Set, dieses überarbeitete, noch näher daran, dass man es aufbaut und tatsächlich einfach nur Zeug druckt und sich nicht mehr mit dem Drucker an sich so sehr beschäftigen muss.
Ja, dass man nicht für den Drucker druckt, sondern für die Sachen druckt, die man drucken möchte. Das wäre schon cool.
Ja. Ja.
Also das, was jetzt quasi so High-End-Modelle dir versprechen auch, weiß nicht, von was gibt's da, die großen Firmen?
Ja, hier von Ultimaker.
Genau, Ultimate.
Die Boxen.
Genau,
so. Ja.
Genau, sowas, dass man da quasi, ja, dass man sich darum kümmert, was man eigentlich drucken wollte in First Place, das wäre schon cool, muss ich sagen.
Ja.
Und je näher die 3D-Drucker da rankommen, desto besser eigentlich auch für die Leute, die was 3D-drucken wollen.
Genau. Ich glaube, die Phase, wo Leute 3D-Druck an sich als Hobby machen, die ist schon fast jetzt dann vorbei. Also, weil das wird, die werden jetzt einfach nur noch besser, die Geräte, und zuverlässiger. Dass du da ins Feintuning gehst, das wird so als Hobby nicht mehr da sein, denke ich. Das geht dann jetzt eher in die Konstruktionstechnik, wo Leute was für den 3D-Druck machen. Und dass 3D-Druck einfach Mittel zum Zweck wird, um schnell Prototyping machen zu können oder sich eben schnell Ersatzteile oder Spielzeug drucken zu können.
Ja. Fände ich gut auf jeden Fall.
Ja. Weil macht auf jeden Fall Spaß, so ein Ding zu haben. Also ich habe es jetzt tatsächlich mit der Renovierung, die ich so mache, nicht viel benutzt im letzten Jahr. Aber was ich zum Beispiel, wovon ich auch erzählt hatte, glaube ich, so um Weihnachten, diese Teile für die Holzeisenbahnen, wo man die mit Duplo kombinieren kann, das war ein Riesenspaß, die zu drucken. Das ist dann sehr cool dann einfach. Und es ist dann schnell verfügbar, so Dinger.
Ja, so Forbidden Pieces quasi. Also Teile drucken, die es nicht geben soll, laut beiden Herstellern.
Genau. Ja.
Nee, ist schon cool, kann man nichts sagen. Und wie gesagt, je mehr es quasi von diesem Gefricke wegkommt hin zu, ich druck mir was aus, desto besser eigentlich. Cool.
So.
Genau.
Zurück zu den abstrakten Dingen.
Ja.
In der Cloud haben sich Leute geeinigt.
Ja, ja. Oder zwei Clouds haben sich geeinigt, genau. Der eine Cloud dem anderen was. AWS und Elastic hatten sich irgendwie rechtlich behakt wegen dem Namen Elasticsearch. Wir hatten ja auch schon berichtet, dass Elasticsearch seine Lizenz geändert hat und damit ja dann jetzt nicht mehr frei ist. Und AWS, also Amazon und einige andere, dann einen Fork gestartet hatten, diesen OpenSearch. Naja, jedenfalls haben die sich dann noch ein bisschen behakt und haben sich jetzt irgendwie geeinigt, dass zumindest in der im AWS Marketplace die Elastic Cloud jetzt irgendwie der einzige Service ist, der diesen Namen da tragen soll. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelches Geld geflossen ist, aber auf jeden Fall scheinen sie sich geeinigt zu haben. Aber Amazon wird immer noch weiter dieses Open Search machen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob sie das dann noch offiziell anbieten, quasi auf ihrem Marketplace, oder ob man es, wie man es dann dazu kriegt. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Weiß ich nicht.
Okay.
Also jetzt mal auf die Schnelle habe ich es nicht gefunden, aber ich nehme mal an, dass man es immer noch installieren kann oder sich zur Not selber basteln will, muss, wenn man dann jetzt die Open Search Edition quasi haben will und nicht die Elastic teure Closed Source Variante von dem Ding.
Genau, wo du dann dich um Lizenzmüll kümmern musst, anstatt um deine Computerprobleme.
Ja. Genau, da hatten wir ja schon unsere Meinung zugesagt. Müsste ich jetzt recherchieren, in welchem Podcast, aber haben wir ausführlich diskutiert, wie wir das halten.
Ich glaube, das war hier. Ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass wir darüber geredet haben.
Wir haben das welche Nummer weiß ich jetzt nicht, aber wir haben das definitiv behandelt, genau.
Wollte ich jetzt nur mal sagen,
die haben sich definitiv jetzt geeinigt und ist okay, glaube ich, wenn der Elastic jetzt nicht noch weiter Ärger macht sozusagen und jetzt irgendeinen Weg gefunden hat, mit dem sie da zufrieden sind erstmal. Dann der CCC hat sechs Millionen Datensätze gefunden, als sie auf ihrer Streifzug durchs Internet waren. Einer Netzpatrouille, das klingt super.
Netzpatrouille, das hast du gerade ausgedacht, oder?
Nein.
Was?
Sie waren auf Netzpatrouille.
Eine freiwillige Netzpatrouille.
Ja, sie waren auf Webpatrouille und haben 6,4 Millionen Datensätze gefunden in über 50 Leaks. Da spielt auch irgendwie Elastic, schlecht gesicherte Elastic Search Sachen spielen da eine Rolle. Git-Repos, die einfach öffentlich zugänglich sind, obwohl sie das vielleicht nicht sein sollten. Also was haben sie Daten gefunden von was weiß ich, Fluggästen, Bewerber, Patienten. Ja, also von wegen, ich brauche einen Fax, ich suche mir einfach die nächste schlecht gesicherte
Datenbank
und kann mir rausgucken, wer bei Techniker und Co. einfach versichert ist. Da brauche ich keinen Fax mehr. So sieht das nämlich aus. Ja, also es ist schlecht, dass die Leute, die, also ich meine, dazu zähle ich mich ja auch, ich bin ja auch Systemadministrator, dass mein Berufsstand die Sachen so schlecht sichert. Aber vielleicht sind es ja auch alle, die Entwickler sind glaube ich alle schuld, oder? Die
das war bestimmt so. Irgendwie eine Integrationsplattform.
Ja, genau. Also es ist schon echt peinlich, muss man ganz ehrlich sagen.
Let's also, einfach wenn nice. Ihr,
muss ich ja sagen.
Gut, ja. Ich finde es schon gut für das Wort einfach, der ganze Artikel.
Ja, nehmt euch auf, ihr seid auf der Hut vor der Netzpatrouille.
genau, nicht nachts um 22 Uhr noch irgendwelche, vor 22 Uhr podcasten über irgendwelche Sachen. Da kommt die Netzpatrouille.
Die Netzpatrouille vorbei und findet irgendwelche Datensätze.
Nee, die schicken dann direkt eine Unterlassungserklärung hier, dass wir nicht irgendwelchen Quatsch erzählen können schon vor 22 Uhr in Deutschland.
Vorsicht vor der Netzpatrouille, genau. Guckt, passt auf, dass eure Sachen richtig gesichert seid, dass ihr nicht irgendwelche offenen Git-Repos habt, die einfach nicht offen sein sollten. Ja, also es gibt natürlich viele, die müssen offen sein und sollen auch offen sein, aber wenn da persönliche Daten drin sind, ne, packt die vielleicht nicht auf GitHub oder wenn, dann in ein geschlossenes Repo und zahlt dafür oder betreibt euren eigenen Scheiß, aber sicher bitte. Das jetzt nochmal so die Mitteilung des CCCs über Binärgewitter an euch.
Bitte alles
sichert
richtig
euren
machen.
Scheiß, genau. Ja. So, was haben wir als nächstes? Diagrams.
In Markdown.
Mermaid. Ja.
Genau. Mermaid. Und ich bin so ein bisschen traurig. Mermaid ist das Plant-UML für Hipster. also, ja. Du kannst halt, also was man haben möchte, ist ein Weg, wie man in Textfiles halt Diagramme zeichnen kann. Plant-UML ist da ein, ich glaube, so das bekannteste in diesem Space und auch so das, was halt Leute nehmen. Das zeichnest du da halt in ASCII, beschreibst du, wie dein Diagramm aussieht und Plant-UML rendert dir dann halt ein SVG oder ein PNG für Leute, um das anzuschauen. Das ist eine gute Sache. Mhm. Und GitHub hat sich jetzt auch gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Und darum haben sie irgendwie Mermaid in Readmes ein oder in allgemein in Markdown-Files ein gebaut. Das heißt, du kannst halt in GitHub, in deinem Readme zum Beispiel dann halt ein Diagramm haben und dann wird es halt richtig gerendert und als Bild. Aber im Hintergrund ist halt Text, was du dann halt versionieren kannst und die Änderungen im Diff einfach sehen kannst und so.
Das ist gut.
Das finden wir sehr gut. Was ich nicht so nice finde, eben, es gibt dieses Plant-UML, das ist halt Java-Software, was ziemlich eklig ist und Mermaid ist eigentlich cool und neu, aber ist leider JavaScript. Das so.
Was auch cool ist, ist Dieter.
Ja.
Diagrams through ASCII Art.
Ja, und das ist.
Das ist auf SourceForge gehostet.
Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut.
Es gibt ein SVN-Repository dazu.
Ja, aber der Weg, wie du da dein, ist halt vermutlich ein bisschen annoying, wie du deine Diagramme schreiben musst.
The best anti-aliasing you can achieve is using Java 1.5. Oha, ja. Also, die sind jetzt am Zahn der Zeit.
Nein, das ist von dem, wie ätzend das ist ähnlich wie mit Mermaid. Und was man dafür macht, um so Kästchen schön zu malen, da gibt es wunderbare, auch in Browser-Editoren für, wo man quasi per Klick die Kästchen malen kann und editieren kann.
Das Schöne an Plant-UML ist halt, das kann ich in meinem Vim schreiben, ohne Plugins, ohne nix.
Das ist halt nur UML.
Was? Nein?
Also die... die plant UML, das Zeug ist, das sind doch nur diese Standarddiagramme, Sequenzdiagramme, Anwendungsfall, so und so weiter. Und
ja, aber da gibt's, also ich weiß nicht, ob du recently mal plant UML, also da gibt's ja tausend Dinge, die du machen kannst. Klar,
ja, so also wie UML halt, kannst du ja auch tausend Dinge machen, oder?
Ja, ja, aber ich glaub, genau, also aber aus dem Handgelenk im Vim schreiben.
Ja, also so irgendwie so ein bisschen Interfaces und das ist verbunden mit dem und so und das Systemübersicht so. Dieses System interagiert so mit diesem anderen System. Ja, was ich gerne hätte, ist was, wo man einfach Diagramme schreiben kann und ich mir dann nicht in meine Build-Pipeline halt ein ganzes Java reinziehen muss, einfach weil ich ein Diagramm haben will.
Java ist nicht so schlimm. Guck mal, du bindest dir immer irgendwas ein, damit es irgendwas für dich tut.
Ja, schon, aber wenn ich irgendwie so ein kleines Go-Binary habe von mir aus, who cares? Aber wenn ich mir mein Docker-Container mit irgendwie, wie groß ist so eine Java-Installation?
Who cares? Speicherplatz kostet nichts.
Weil das geht länger, diese Images zu bauen. Das geht länger, diese Images jedes Mal auf den Build-Server runterzuladen. Das geht jedes Mal länger und es.
Nein, dafür gibt's Caching.
Genau, machen wir
ja,
Caching.
Ja, auch mit Caching. Du musst es trotzdem einmal runterladen. Du musst es trotzdem einmal bauen. Das ist einfach nicht okay. Wenn du Java-Software baust, ist halt egal, weil du hast halt Plant-UML und das ist dein kleines Jar, dann sehe ich das. Aber wenn du halt keine Java-Software machst und das dein einziger Grund ist, warum du Java brauchst, dann ist halt einfach ein riesen fucking Overhead für nix.
Ja, weißt du, was die Lösung ist? Bau einfach Java-Software.
Oh,
oh mein Gott.
About no.
Und
also ich fand das ein guter Ansatz, muss also, ich jetzt sagen. Das ist
aber ist also ist ein fairer Punkt.
Lösungsorientiert, würde ich sagen. Ja.
Baut übrigens, einfach Java Software.
Hier sowohl Dieter als auch Plant UML als auch Mermaid funktionieren mit ASCII Doctor schon ewig. Also du hättest nicht auf GitHub warten müssen. Du kannst es einfach mit ASCII Doctor machen.
Ja, also mache ich ja auch. Zum Teil.
Ah, siehst du. Also, sehr gut.
Ja. Es ist nicht so, als würde ich das nicht tun, aber das, was ich halt gerne hätte, wäre das ohne eine Dependency zu Java. Ich hätte gerne Plant UML, aber geschrieben in C oder so.
Ja, oder das ist doch Go, ein Hackergas-Projekt.
In Rust oder
Rust.
In
Rust ist super.
In irgendwas, wo ich halt.
Hier, es gibt Go Plant UML. Jetzt geh weg. Echt. Ihr habt quasi Go Plant UML.
Wir googeln heute Abend Treffer. Wieder für Sie.
Herzlichen Glückwunsch. Nimm mal was.
Das sagst du jetzt einfach, aber funktioniert das?
But will it blend? Also ich habe dir das gegoogelt. Ich tue das mal mit hier zu unseren Shownotes rein.
Ich schau mir das mal an. Das sieht tatsächlich, wenn das tatsächlich einfach funktioniert, dann ist das genau das, was ich haben will.
Perfekt. Siehst du so einfach.
Aber also was schön gewesen wäre, wenn die nicht das gleiche horrifying Color Scheme benutzt hätten wie das Default Plant UML.
Das ist halt schon nicht so. Ja, ja.
Es ist mittlerweile
so wie mit Farbpalettengeneratoren. Du siehst aber, was es ist.
Ja. Na, bei LaTeX ist, du siehst es daran, dass es schön formatierter, schön gesetzter Text ist. Das ist ja positiv, aber dieses Color Scheme, das da im Plant UML drin ist, nein.
Ja. Schwierig. Bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von, aber das werde ich mir tatsächlich mal anschauen, ob man das so Drop-in-Replacement, weil wenn wir hier sehen, können wir hier bestimmt auf Release, nee, die haben natürlich kein Package-Release, das ist natürlich schon mal annoying.
Kannst du selber bauen, machst aber Go-Get und Go-Build und dann hast du es oder so.
Ja, aber musst halt einmal selber bauen, aber ich wollte jetzt gerade nachschauen, wie groß dieses Binary ist, aber es wird halt ein paar Megabyte sein versus halt irgendwie 2 Gigabyte Java-Installation.
Ja. Finde ich cool. Ich habe das mit dem Mermaid auf GitHub mal gerade ausprobiert. Das geht nicht nur in Readmes, es geht auch in Issues. Wie cool.
Überall, wo du halt Markdown im Prinzip reinmachen kannst.
Ja, genau, das ist aber auf GitHub nicht selbstverständlich. Comments. Es gibt so ein paar Sachen, die funktionieren nur in Readmes und nicht in Issues.
Das kann sein.
Das hier gehört nicht dazu. Sehr schön.
Diagramme sind sowieso, wenn du ja Dinge visuell zeigen, ist immer gut. Ist immer eine gute Sache. Sagen wir hier im Audio-Podcast. Dinge visuell zeigen ist eine gute Sache. Und darum
du sollst dich doch, du sollst deine Argumente doch nicht selbst kannibalisieren. Das
ja, es, du, was soll ich sagen?
Ja, ja.
So ist es halt.
Naja, dann kommen wir doch jetzt zu den Metamates.
Metamates. Ich persönlich möchte da auch nicht mehr dazu sagen, als hier Zuck tells employees they're now called Metamates.
Sehr schön. Gut. Mehr müssen wir, glaube ich, auch nicht
sagen.
Das ist
einfach so absurd.
So geil einfach.
Mehr muss man dazu, glaube ich, ja. That's it. Dann, ihr erinnert euch bestimmt, wie ich rumgeweint habe und schon Jahre mit hier Ruby Gems auf FreeBSD und das geht nicht und ich kann gar nicht Ruby 3 machen und mi. Stellt sich raus, wenn man lang genug wartet und rumweint, dann passiert es auch irgendwann. Das heißt, sie haben hier Ruby Gems auf 3.3.6 geupdatet und damit kann man jetzt endlich auch Ruby 3.0 Gems bauen und das habe ich dann auch gleich mal gemacht und das funktioniert einfach so, wie es soll. Und es ist wirklich toll. Hat mich wirklich, fand ich wirklich gut.
Was jetzt, ich hab nicht mehr bekommen. Also FreeBSD und Ruby Games und dann fertig.
Ja. Ja, also das, du hast ja, FreeBSD hat ja diesen Ports Tree.
Ja.
Wo alle Pakete drin sind. Und die kannst du irgendwie entweder benutzt du halt die Pre-Built Binary Packages oder du baust die halt selber. Und wenn du selber baust, gibt's so ein, ja, sie haben das über so elaborate Makefiles irgendwie ein bisschen strukturiert und da gibt's halt so ein Makefile, wo du reinschreiben kannst, was deine Default Version ist. Also das heißt zum Beispiel die ganze Python Software, die auf meinen FreeBSD Servern läuft mit Python 3.10.
Okay.
Überall. Und das funktioniert halt, weil ich da in diesem Makefile reingeschrieben habe, mein Default Python für alle Systeme ist 3.10.
Ja.
Und das gleiche kannst du halt für Ruby machen. Und wenn du da aber bis vor gestern oder so Ruby 3 reingeschrieben hast, dann sind leider alle Ruby-Ports gefailt beim Bauen.
Okay, nice.
Oder ziemlich alle, bis auf irgendwie, ich glaube, 2 oder so.
Aber es gibt mehr als 2.
Es gibt mehr als 2. Es gibt halt 100.000 gleich wie Python Packages oder so. Es gibt halt ganz viele. Das sieht man hier, wenn du in Patch schauen würdest, zum Beispiel auch. Ein großes Problem, warum das auch unter anderem so lange gedauert hat, war halt, dass viele Ruby-Ports halt hingehen und so ein Log-File patchen, weil da halt irgendwie eine Version drin steht, die es aber auf FreeBSD nicht gibt und so. Kann man sich auch drüber streiten, ob der grundsätzliche Ansatz von Ruby-Software in was anderen als Gems zu paketieren eine gute Idee ist oder nicht. Kommt halt irgendwie mit Vor- und Nachteilen. Wie so alles. Aber auf jeden Fall gibt's halt dieses, dass sie paketiert werden in FreeBSD Packages. Das heißt, du kannst halt irgendwie so ein, was ich zum Beispiel benutze, ist dieses Git-Wiki-Dingsy, was Golem heißt. Das heißt, du kannst das halt einfach als FreeBSD Package installieren. Und du kannst es jetzt halt auch mit Ruby 3.0 bauen. Und das ist eine gute Sache, weil wer möchte nicht Latest and Greatest Software benutzen?
Das stimmt.
Genau. Und darum hat es zwar irgendwie ewig gedauert.
Aber endlich.
Aber
was lange wird, ist endlich gut oder so.
Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ist es da und es funktioniert. Das heißt, wenn irgendwie Pakete auch selber baut. Also ich baue halt alle meine Binary Packages selber für an einer Stelle für alle meine Server. Ja, und dann kann ich da halt an einer Stelle sagen, ich hätte es gern das alles mit Ruby 3.0 und dann baut er das halt und dann, wenn ich das nächste Mal irgendwie meine Server update, dann kommt einfach Ruby 3.0 raus.
Boah, fast wie NixOS. Sehr ja. Schön.
Genau, fast wie NixOS.
So, dann bei ZFS geht auch irgendwas?
Bei ZFS, genau.
Alle lieben ZFS.
Leute lieben ZFS, außer der Ingo.
Außer der Ingo, der mag gerne kaputte Filesysteme.
Genau, Ingo benutzt auch Nano, darum ist er eh raus aus der Diskussion.
Und Data Recovery, Ingo ist ein Fan von Data Recovery.
Ja, genau.
Genau, er hat da Aktien oder so.
Ja. Genau, bei irgendwelchen Data Recovery Unternehmen, die sich auf Butterfest spezialisiert haben.
da, jetzt haben wir's. Ja. Ich habe auch SAP Aktien, also es ist alles gut.
Was machen die mit ButterFS?
Bestimmt alles.
Die haben bestimmt ZFS.
Die haben bestimmt ZFS, ja.
Ja.
Jetzt erzähl doch mal, was mit hier. ButterFS ist.
Ja, RateSet Expansion. Die FreeBSD Foundation hatte dieses RateSet Expansion Feature gesponsert. Und das ist ein Blogpost, der beschreibt einerseits, wie es funktioniert. Also, im traditionellen RAID kannst du ja einfach Disks hinzufügen. Zu deinem RAID, mehr oder weniger. Und mit RAID Z war das nicht möglich. Aber das ist jetzt, also halt auch, weil es ein bisschen schwieriger ist, von wie das aufgebaut ist. Und man sieht das im Blogpost auch, sie haben so Bilder, wo das ziemlich gut zeigt. Warum das halt bei ZFS musst du halt die ganzen Daten eigentlich reflowen, um das überhaupt machen zu können. Und das haben sie jetzt halt gemacht und das ist jetzt in ist noch nicht irgendwie merged, aber es ist irgendwie ein Code Review und man kann es irgendwie ausprobieren. Man kann schon damit rumspielen, wenn man will. Und ist ziemlich cool.
Okay, nice.
Für gerade halt diesen Home-Use, also ich meine, Enterprise ist so, ist halt kein Enterprise. Einen
neuen Server hin, ja.
Ja, Enterprise ist halt kein Enterprise-Feature, weil da stellst du halt einfach einen neuen Server hin oder, ja. Da hast du das Problem irgendwie weniger, weil du das halt einfach einmal planst und dann machst du das so und wenn du irgendwie dann wieder planst, dann stellst du halt einfach doppelt so viel hin. Aber für einen Home-Use-Case, wo du halt irgendwie vielleicht mal mit 2 Platten oder 3 Platten anfängst und dann vielleicht nochmal eine Platte zukaufst, ist halt genau das Feature, was man haben will. Und ja, ist cool, dass es kommt.
Ah, es läuft bei denen.
Ist cool, dass die Foundation halt auch gute Dinge, die Leute brauchen, halt auch finanzieren. Mhm.
Cool. Passend dazu habe ich noch mein Lesefundstück nach vorne gezogen. Und zwar hat jemand mal die Performance von ZFS Compression, also die Geschwindigkeit von ZFS Compression getestet und ein paar Benchmarks gemacht und stellt sich heraus, Compression ist schneller als keine Compression. Und macht ja auch Sinn, weil du kannst quasi schnell, also du musst nicht so viel auf die Daten, auf die Festplatte schreiben und das bisschen CPU, was da verbrannt wird, das ist da quasi egal. Das heißt, ja, also quasi Compression immer anmachen und dann ist dein Computer immer schneller. Und das ist schon cool, weil du hast ja auch gleich weniger Speicherplatzverbrauch. Genau, das war hier quasi der eine Artikel, sagt ja quasi, wie viel Unterschied es macht und genau, wie viel vom Platz, Speicherplatz es Unterschied macht. Und selbst wenn es quasi Sachen sind, die sich nicht gut compressen lassen, also wie zum Beispiel jetzt MP3s oder so, dann ist es trotzdem, es ist quasi immer noch genauso schnell. Das heißt, du hast da quasi keine Einbußen.
Ja, und zwar, weil es irgendwie so, sie schauen irgendwie in den ersten paar, es gibt irgendwie so eine Logik drin, wo sie irgendwie drauf schauen, ob sich das überhaupt lohnt zu compressen und die hören auch einfach irgendwann auf zu compressen, wenn sie merken, so, das lohnt sich gar nicht.
Ja, also umso, es ist irgendwie ziemlich umso smart besser. Gemacht. Also abgesehen davon, das bisschen CPU, was da verbrannt wird, ist auch egal. Also
ja, genau. Aber eben einfach, wenn ja, genau, dass du nicht unnötig irgendwie Dinge versuchst zu compressen, die eh nicht mehr compressed werden können, ist halt irgendwie ziemlich smart gebaut wohl, dass es halt irgendwie merkt, ob es sich lohnt oder nicht. Und im Zweifelsfall macht es halt irgendwie, glaube ich, nichts.
Ja, also in dem zweiten Teil hat er quasi nochmal die verschiedenen Compression Funktionalitäten gegenübergestellt, aber da sieht es schon so aus, wenn du zum Beispiel Z-Standard 19, also die super höchste Compression Rate machst, dann hast du da schon einen Booster, auch wenn das sich, also wenn es sich nicht compressen lässt. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, vielleicht macht es das nicht auf Blockebene, sondern auf Dateiebene oder so. Wenn du nur JPEGs compresst, dann dass es dann halt immer noch langsam ist oder so. Aber wichtiges Outcome, Compression aktivieren. Ich weiß nicht genau, bei Butterfest, ob das schon stable ist und man es schon benutzen kann.
Haben die überhaupt Compression?
Ja, die haben Compression. Die haben Compression, aber ich weiß nicht, wie stabil das ist. Das ich hatte letztes Mal Angst, wo ich das quasi
nee, Compression-Sätze anmachen. Das ist eins der wenigen Sachen, die definitiv funktionieren.
Nice. Und was ist das auch so wie bei ZFS, wo du dann halt irgendwie
kannst verschiedene
Z4, ja, Z-Standard.
Ja.
Ja, nice. Ja, genau, das ist noch das andere. Man sollte da dann vielleicht kurz drauf schauen. Ich weiß nicht. Ich glaube, LZ4 ist aktuell der Standard.
LZO und Zlib gibt es wohl bei Butterfest, aber ich habe jetzt keine Ahnung, nicht weiter gegoogelt.
Ja. Ja.
Es gibt hier auch quasi, leider nicht.
Butterfest. Gibt's leider nicht.
Es gibt hier Benchmarks von Butterfest Z-Standard-Levels auf Linux, aber das ist natürlich wieder nicht vergleichbar zu ZFS, weil der drunter eine andere Hardware war. Aber ich verlinke die auch mal. Hier gibt es quasi einen Blogpost, der so ähnlich das macht.
Ja.
Gucken wir, hat er ja auch None gemacht. Genau, da sieht man da auch quasi die Ratio dazu. Aber man weiß ja auch nicht, was wieder für. Es genau, ist immer also, so kompliziert mit Benchmarks. Man weiß ja immer nicht, was die Leute gemacht haben.
Ja, also Benchmarks machen ja, sie geben dir halt einen Indicator, aber schlussendlich willst du immer mit deinen Daten messen, weil alles andere ist eh nicht relevant. Du willst halt mit deinen Daten und deine Hardware messen, wenn das ein Problem für dich ist oder wenn du eine Aussage machen willst, ob das Sinn macht für dich oder nicht. Und dann kannst du verschiedene Dinge ausprobieren und sagen so, für meinen Workflow funktioniert irgendwie A oder B besser und ja, das also andere ist eh so ein Iffy.
Bei dem Benchmark, den ich jetzt da verlinkt habe, da bei dem Typen, was auch immer der getestet hat, ist zum Beispiel None immer noch der schnellste in Butterfest. Aber jetzt die Frage, ob das grundsätzlich so ist, oder ob das jetzt quasi nur bei ihm so war, ob der quasi besonders, keine Ahnung, ob der es quasi in RAM getestet hat oder so, das ist immer ein bisschen schwierig. Das heißt, ihr müsst es ausprobieren. Aber Compression unter ZFS müsst ihr eigentlich auch ausprobieren. Eigentlich müsst ihr immer alles ausprobieren.
Ja, yeah, das ist halt das Problem. Aber, also, gut, standardmäßig ist es ja ein und macht schon Sinn.
Ja, genau. Weil weniger Platz verbrauchen ist immer gut.
Finde ich immer gut, ja.
Genau.
Jetzt kannst du mehr Platz mit Null voll machen.
Und eben mit den neuen CPUs und so ist es halt auch echt nicht langsam.
Ja.
Genau. Das halt, also du.
Ist der Overhead wirklich minimal.
Genau. Du kannst halt mehr auf Platz schreiben und ja, das bisschen CPU-Overhead ist halt egal.
Das lohnt außer sich du hast schon. Halt einen 386er. Das
dann ja, ist ja.
Wenn du halt dann kannst du FreeDOS benutzen.
Genau.
Ist alles gut.
Auf der Floppy Disk.
Gut. Kommen wir zu unserer Radio Stations, Nafu, Battles, Seattle, Bricks, Mazda,
what? Entertainment.
Radio hören
das waren jetzt
Auto
viele Wörter.
Ja, Radio hören macht Auto kaputt? Super.
Auto, Radio.
Das war eine ganz gute Zusammenfassung.
Ja? Also ja, das.
Schön.
That's it. Genau.
Ja, aber wie ist das passiert? Jetzt möchte ich mehr wissen. Jetzt hast du mich da geteasert und jetzt?
Ja. Genau. Anscheinend ist es wohl so, dass diese Radiostation, die können irgendwie in diesem Radioprotokoll
RDS oder sowas mitsenden.
Ja, so ein Bild mitsenden. Und das kann man wohl mit und ohne File Extension machen. Und mit File Extension ist, glaube ich, so das, was spezifiziert ist und womit offensichtlich getestet wurde oder was ausprobiert wurde. Ohne File Extension scheint wohl so ein Ding zu sein, was nicht so häufig passiert, und Leute haben da wohl irgendwie nicht mit gerechnet. Und das Problem ist wohl, dass das Ding halt jetzt nicht mehr bootet deswegen. weil das halt crasht.
Dein Auto.
Nicht dein Auto. Dein,
okay, nicht mein ganzes Auto, okay, das ist gut.
Dein Infotainment System. Also dein Auto fährt halt noch, aber du kannst halt kein Radio mehr hören, weil jedes Mal, wenn du das Radio an... Oder irgendwas hören, genau. Du kannst halt vermutlich auch nicht mehr über Bluetooth dein Handy... Ja, dein Infotainment System, was dir halt irgendwie, ja, Musik abspielt und so, das bootet halt leider einfach nicht mehr, wenn du dein Auto anmachst, weil, also es bootet schon, aber es crasht halt instantly. Und das Problem ist jetzt, die können wohl auch einfach, es gibt nicht wirklich einen Weg, das zu fixen. Das ist halt,
Reset.
Also, das geht nicht so einfach. Das Problem ist halt, selbst um irgendwie eine Firmware neu zu flashen, gehen sie halt davon aus, dass dieses Ding bis zum gewissen Stand bootet, was es nicht mehr tut. Das heißt, ja, du kannst das logischerweise aufschrauben, du kannst da irgendwie ein JTAG rankleben und das neu flashen, aber das kann dein Händler halt nicht. Das heißt, die müssen diese Dinger wirklich austauschen. Weil hat halt niemand dran gedacht, dass es hier vielleicht irgendwie so ein, ja, wenn du diesen Button irgendwie super lange klickst, gehen wir zurück in Known Working State, wo sich das Ding wieder booten lässt, wo man es dann neu flashen kann. Gibt's halt leider nicht. Ja, und darum musst du diese Dinge wohl einfach austauschen. Was, ja.
Bisschen witzig.
Bisschen witzig, bisschen traurig, dass Software oder Hardware halt, ja,
gebrickt nicht durch, mehr. Durch Radiosender.
Ja. Und das halt irgendwie kein, offensichtlich hat sich da halt niemand eine Recovery-Strategie überlegt oder man hat da gefunden, ja, wird nicht passieren, ist zu teuer. Und jetzt musst du diese Dinge halt irgendwie austauschen.
Und solchen Leuten wollen wir irgendwie Implantate für Augen und sowas basteln lassen? Ich würde mir das nochmal überlegen. Ganz ehrlich.
Genau darum gibt's halt Regulation. Und genau darum gibt's halt auch irgendwie für Autos ja auch dieses, dass irgendwie diese Steuereinheitsdinge und so ja vom Infotainment getrennt sein müssen und so.
Außer man ist im Flugzeug.
Oder man ist Tesla, dann braucht man sowas nicht mehr.
Ja, da gibt's halt irgendwie so ein bisschen, muss man ein bisschen schauen. Darum trennt man solche Systeme voneinander. Weil
was,
wenn dein Infotainment... Jetzt eine
Rückrufaktion oder was?
Oder
ist es jetzt einfach so? Artikel.
Also
ja, ich glaube, sie macht
so.
Das schon.
Aber es ist jetzt einfach so, du kannst dir jetzt quasi ein neues Auto kaufen.
Ja, du kannst dir ein neues... Genau, das Problem ist halt, du bekommst auch keine neue von diesen Units, weil halt Supply Chain und Chip Shortage und...
Ja.
Ja.
Pech gehabt. Wer braucht schon Autos?
Ja.
Die Leute sind doch eh alle zu Hause.
Gut, ich meine, dein Auto gibt's ja noch, du kannst auch noch mit rumfahren, du kannst halt einfach nicht mehr...
irgendwas
Mediales. Du hast halt kein Infotainment.
Braucht man nicht. Genau.
Sollte sich gefälligst auf die Straße konzentrieren.
Genau. Und ein Buch lesen, so wie früher.
Was?
Im Auto.
Was?
Hä?
Ja, als Fahrer, aber
bitte kein Buch lesen.
War ja nur ein Vorschlag.
Ach so, okay.
Was weiß ich?
Was weiß ich, was man im Auto macht?
Was weiß ich, was Leute
warten.
Im Auto machen? Warten.
Warten, bis man da ist.
Genau.
Sind wir bald da? Ich muss mal Pippi.
Ja.
Gut, Linux ist auch wieder kaputt.
Nee, Snap ist kaputt. Das ist nicht.
Das
Snap
gleiche,
ist kaputt. Ach. Snap ist ja, kaputt.
Das ist kein Problem. Snap hat doch niemand, oder? Niemand hat Snaps.
Es hat voll viele gute Opportunities für, ist nicht remote exploitable, aber ist halt leider, lokal, privilege escalation to root.
Aber das ist ja, ich glaube, es gibt ja mehr Leute, die immer noch dieses alte PKExec-Ding haben, als dass sie Snap haben.
Nee, ja. Na, also wenn du so ein neues Ubuntu hast, hast du aber Firefox und Co. einfach nur noch Snap, du kommst doch gar nicht mehr weg.
Ja
du Ubuntu. Ist einfach ja,
ich meine jetzt diese Leute. Alten Debians, die noch überall rumstehen und sich
ja,
nicht mehr
die
rum.
Schon,
die haben,
ja.
Die haben andere Probleme.
Sagst du jetzt so, aber... PKExec auf jeden Fall ein Problem. Weil wie lange war, wie viel 100 Jahre war das quasi ein Problem?
Alle.
12 Jahre oder so? Schon ultra alt. Und sogar Debian-Zeit quasi schon ein Release später. Also schon echt, schon krass. Deswegen hier Snaps, pff, hatte niemand.
Hat niemand. Nee.
Also halt all diese Ubuntu-User.
Außer alle Ubuntu-User. Und wer benutzt es noch? Niemand, oder?
Ja. Sonst,
wer benutzt noch Snaps?
Sonst wer benutzt Snaps? Das ist halt ein Canonical. Weil Fedora hat doch eher so
78% so? Aller Amerikaner im Alter von 18 bis 24. Ah nee, Snapchat. Snapchat.
Ja, fair. Aber die benutzen schon auch alle Snap, aber die meinen dann halt Snapchat.
Ja, ja. Das ist doch auch schon oldschool. Wir machen doch alle TikTok, Mann.
Ja, das
ja, siehst du mal, wie viele Leute immer noch auf dem alten Snapchat rumhängen.
Und ja. Dies könnten jetzt alle geowned werden mit diesen Privilege Escalations.
Okay.
Nice.
Sehr schön, ja. Sehr schön.
Gut. 47% finden die App besser als Facebook.
Und was ist jetzt kaputt in dem Snap-Pack? Kann mir das noch jemand Snap-Packager? Ist einfach kaputt.
Hacker machen Hacker-Dinge und dann zack.
Ich habe mir die CVs nicht so genau, weil ich habe gesehen, Snap kaputt, und habe ich geweint.
Einfach weil lustig
benutzen fanden. Muss. Ja, schön wär's. Wenn du jetzt schon danach fragst, dass ich weinen soll, tue ich natürlich gerne. Snap ist so ein, wie sagt man dem? Arschloch-Paketmanager, der das Gefühl hat, deine Pakete einfach irgendwann zu updaten. Weil Snap weiß ja, wann das am besten ist. Das Problem ist jetzt halt, wenn du zum Beispiel so Dinge wie so ein Daemon, wie LXD zum Beispiel ist, darin laufen lässt, dann ist dieser Daemon halt in der Zeit, wo Snap denkt, ich update das für dich, ist dann halt einfach nicht available, weil, ja, ist ja gerade am Restarten. Das heißt, du hast halt so einen Service, der irgendwie LXD braucht und der ist dann halt einfach random nicht available, weil Snap denkt so, how about update? Und ich habe so viele Fragen, warum irgendjemand denkt, das ist eine gute Idee. Aber
Das hat jetzt aber nichts mit der Privilege
Escalation zu tun. Das hat nichts mit all diesen Privilege Escalations zu tun, aber es hat einfach damit zu tun, dass
Snap einfach mal
richtig scheiße ist.
Okay.
Und du hast ja gefragt, darum.
Kann man Auto-Update, Auto-Refresh von Snap einfach deaktivieren?
Nein.
Ja, doch, klar. Du kannst hier deine ETC ausschalten.
Ja, genau. Du hast den Stack Overflow gefunden, ne?
Ja.
Es gibt kein Setting, wo du einfach sagen kannst, so, hey, ich schaue selber für Updates, ich übernehme die Verantwortung für dich, sondern du kannst irgendwie so weirde Hacks machen, wie deine Host-Datei und irgendwie, dass er dann den Server nicht connecten kann. Du kannst irgendwie es gibt so Flags, wo du sagen kannst, wann er das machen soll, aber auch das ist irgendwie super. Ja, es gibt nicht einfach so, dass, hey, Snap macht keine Updates. Ich mache selber Updates. Außer wenn ich dir sage, du sollst ein Update machen. Das gibt's nicht. Das ist nicht vorgesehen. Ja, und darum gibt's dann halt so Stack Overflow Threads, wo die eine Lösung schlimmer ist als die andere, was man machen kann.
Das ist auch so diese absolut absurden Requirements wie I want to hold all updates until after my big presentation. Ja, und dann hast du da drüber so ein Snap Command, was einfach so ein super Hack ist und du denkst so, what? Nur damit das Scheißding nicht auch so sehen in meine Präsentation irgendwie ein Update macht, muss ich dem das sagen?
Ja.
Hey.
Ja, ich sage ja, es ist richtig kaputt und ich hoffe wirklich, dass Canonical entweder halt wirklich Zeit und Effort da rein investiert, dass das irgendwie benutzbar wird oder dass sie halt einfach aufhören mit dem Scheiß. Weil so wie es jetzt ist, ist halt nicht brauchbar. Du kannst nichts Ernsthaftes damit machen. Das ist echt zum Heulen. Ja. So viel zum Mimimi. Für heute.
Okay. Also das ist auch schon gleich abgehakt.
Früh. Wunderbar, Haken dran.
Nee, wir werden noch, also.
Wir haben noch vieles. Vieles. Echt?
Naja, wir haben
noch zwei Sachen.
Gut, die Datenschutzbehörde in Frankreich hat auch gemimimiert.
Mhm. Ja, was haben sie gemacht?
Ey, komm,
das grün, ich dachte, das wäre von dir.
Ach so, hier, gesagt, da sind wir noch.
Google Analytics ist rechtswidrig.
Hatten wir das nicht schon mal?
Ach so, ja. Wir hatten es ja letzte Woche von diesem anderen Ding, was irgendwie
diese Cookie Banner letzte Woche nicht.
Ah, ja. Genau, okay. Aber das ist noch was anderes. Und zwar Frankreichs Datenschutzbehörde hat gesagt, Google Analytics ist in den EU rechtswidrig. Und ja, haben sie jetzt gesagt.
Ja, wundert mich, dass das so lange gedauert hat.
Ja, aber die Frage ist halt jetzt, was passiert jetzt als nächstes? Ich hoffe, jetzt zieht sich Google Analytics aus der EU zurück, so wie Facebook. Sagen einfach, okay, wir machen keinen europäischen Markt mehr. Und
ja, ist so wie Microsoft-Bedingungen auch alle gegen die DSGVO verstoßen und du siehst trotzdem noch irgendwie so viele Windows-Maschinen rennen. Ich verstehe es nicht. Eigentlich dürfte das doch gar keiner mehr einsetzen. Also, don't care. Solange das niemand durchsetzt, ist das alles Papiertiger.
Ja, aber jetzt das ist quasi der erste Schritt.
Zu verklagen. Ja, alle, die Google Analytics einsetzen, direkt verklagen. Alle, die
direkt
Unterlassung einsetzen,
von deinem Browser. Das wäre nice. So eine API zu deinem, zu deinem Rechtsanwalt, der dann quasi immer, wenn du drauf gehst. Genau, dann kriegt er so einen Fax über die TK-App. Steht da quasi so drin, Achtung, ich bin hier auf eine Webseite gebrowst und da kam mir ein Cookie-Banner entgegen oder da wurde Google Analytics eingesetzt. Bitte verklagen Sie, schicken Sie eine Unterlassungserklärung. Das fände ich nice. Wenn das so ein Rechtsanwalt als API bereitstellen würde, würde ich fast überlegen, mir eine Rechtsschutzversicherung
zu
holen.
Google verklagen as a service.
Google Analytics verklagen. Ja, nee, die Leute, die Google Analytics benutzen auf europäischen Webseiten oder Seiten, die von Europäern verwendet werden könnten.
Alle direkt in Grund und Boden klagen.
Fände ich nice.
Gut, also wir warten mal, bis jemand so einen Service aufbaut. Bis dahin beschäftigen wir uns mit Mail-Servern, weil die sind viel wichtiger als Fax-Server, würde ich sagen.
Aber es gibt ja auch eine Kombination.
So, ich muss jetzt erstmal sagen, Thema oder
ja,
Themen.
Gott sei Dank. Genau, verschiedene Aussprachen vielleicht. Ja,
Topics. So.
Kommen wir zu den Themen.
Das war gut, das war sehr gut. Ich glaube, das reicht. Das ist
heute,
gut, dass das jetzt nicht mal an mir hängt, sondern am Ingo. Das gewinnt eigentlich schon.
Heute Mail-Server. Genau. Und zwar hat irgendjemand in den Kommentaren gefragt, wie wir eigentlich unsere E-Mails hosten. Und dann haben wir uns berufen gefühlt, das zumindest mal kurz zu erklären. Also der eine Felix hat gesagt, er benutzt einfach meinen Mail-Server.
Ich habe das einfach so wie outgesourced. Ich ging zu Ingo und sagte, Ingo, mach Mail für mich. Und Ingo so, Ja. Und jetzt habe ich einen Mail-Server da. Und,
aber den gleichen Ansatz habe ich auch. Und zwar von meinem Vater, der hat mir irgendwann mal einen Mail-Server eingerichtet. So, seitdem muss er den maintainen.
Was?
Nice.
Ja, und halt für, keine Ahnung, noch zwei andere Leute oder so, aber ich bin quasi einer der primären Nutzer von diesem Mail-Server und das ist quasi mein Weg, einen Mail-Server zu haben.
Ja.
Okay.
Also, gut. Bonustrick ist, findet jemand anders, der das macht, weil, ja.
Und am besten aus der Familie, damit die ihn direkt anhubeln können, wenn es nicht funktioniert.
Genau.
So schlimm ist nicht. Wenn man einmal eingerichtet hat, muss man ein bisschen Maintenance machen und dann ist gut. Also wenn natürlich die Community auf die Idee kommt, wir machen hier mal so ein neues Verifikationsverfahren, dann ist es ein ganzer Abend, den man da reinstecken muss, okay, aber das kommt jetzt auch nicht öfter vor.
Ja. Was? Neues Verifikationsverfahren? Was meinst du?
Ja, wenn so ein D-Mark, da eine SPF, DKIM, wenn du da ansetzen musst und das ordentlich einrichten willst.
Gesundheit.
Ja, genau, da kommen wir vielleicht gleich noch im Detail rein.
Ja. Genau, Mail-Server. Also, Mail-Server besteht ja eigentlich aus verschiedenen Teilen. Man sagt immer, ich betreibe meinen Mail-Server, aber eigentlich redet man von unterschiedlichen Sachen. Man redet von dem MTA, dem Mail Transfer Agent, also der die Mails annimmt, irgendwas damit macht und sie woanders hingibt. Und dann sozusagen vom Mail Delivery Agent, MDA, das ist dann so der die Mails dann hat und sie per IMAP oder so dir dann irgendwie wieder gibt. Ja. Und alles zusammen bezeichnet man meistens als Mail-Server, aber es sind halt unterschiedliche Teile, unterschiedliche Produkte. Ich setze da als MTA den Postfix ein. Ist, glaube ich, auch der so am weitesten verbreitete ist. Und ja, auch in Deutschland, glaube ich, mit am größten Verbreitung gefunden hat, ist im Standard Debian, glaube ich, mittlerweile auch drin. Also früher war es ja immer der Exim, der standardmäßig bei Debian dabei kam. Weiß ich gar nicht, ob die auch irgendwann auf Postfix umgestellt haben. Aber wenn nicht, kann man den aber auch ganz einfach dazu installieren. Bei SUSE ist auf jeden Fall der Standard-Mail-Server. Bei Ubuntu glaube ich
Standard
auch.
Standard-MTA.
Ja, Standard-MTA, genau. Ja,
was gibt's? Postfix, XM, oder? Das sind so die beiden eigentlich.
Ja, nee, es genau, gibt auch Sendmail, den Ur-Urvater
Sendmail.
Und Qmail.
Und hier, was ich benutzt habe damals, war OpenSMTPD.
Und XM war früher ein viel schneller einzurichten, wenn du einen Mail-Server hattest oder nein, einen Server hattest, der quasi nur an sich selber Mails schicken sollte und wenn du den nur als Relay benutzen wolltest, um an einen anderen Mail-Server Mails weiterzugeben, dann war XM viel...
So Null-Mailer oder sowas einrichten. Yeah. Also da gibt's ja extra so ganz kleine, die irgendwie nichts anderes machen, aber ja. Genau. Wenn man so einen Postfix einrichtet, da braucht man... muss man schon ein bisschen Arbeit reinstecken, insbesondere weil man dann ja auch, weil er nimmt halt die Mails an, er sollte halt an der Stelle dann natürlich auch gucken, ist das, also will ich die überhaupt annehmen, ja, habe ich überhaupt jemanden, zu dem ich zustellen kann, bist du eigentlich, du da draußen, der du vorgibst zu sein und will ich überhaupt Mails von dir haben, bist du irgendwie ein böser Spammer, Scammer, sonst was, will ich deine Mails und wenn ja, will ich, dass die da irgendwie zugestellt werden. Deswegen fließt da so ein bisschen oder fließt da der meiste Gehirnschmalz rein. Dann den MDA aufzusetzen ist dagegen dann ja schon fast easy. Oder? Markus, wie siehst du das?
Ja, so ist das. Das ist die Pipeline vorne dran aufzubauen. Das, ja, das muss man halt, gerade wenn man sich das erste Mal einen Mail-Server aufbaut, auch erstmal verstanden haben, was da wo reingreift. Aber die Komponenten vorne dran, die können wir vielleicht, nee, ich würde sagen, ich würde eigentlich denken, erstmal kurz müssen wir den MDA erwähnen, weil den MTA, das ist eben das, was der Ingo gerade erzählt hat, Mails weitergeben und diese Entscheidung fällen, nehme ich die an oder nehme ich die nicht an. Und das ist aber nicht das, womit unsere Mailprogramme reden und das ist nicht das, womit der Benutzer interagiert. Der Benutzer interagiert mit dem Backend, das die Mail-Postfächer betreibt und da gibt's zum Beispiel den Dovecut und es gibt Cypress, das benutze ich zum Beispiel. Und
Cyrus.
Ja, siehst du.
Kurier gab es auch noch früher.
Kurier gab es auch noch, genau. Und ja, das, wie ich gesagt habe, das ist letztendlich die Software, die die Postfächer betreibt. Und die haben dann normalerweise Daemons, die für die verschiedenen Protokolle die API bieten, also Protokolle meint dann IMAP oder POP3 oder POP2 oder was auch immer man machen möchte. Normalerweise macht man heutzutage nur noch IMAP.
Ja.
Genau, und das ist dann, die legen das am Dateisystem ab, die kümmern sich drum, dass da Indizes drüber gehalten werden. Und das ist vor allem dann auch der kritische Part, den man backuppen will.
Ja, die Konfigurationsdateien will man natürlich auch backuppen von beiden, aber der MTA hält ja sonst kein State, aber die E-Mails, wenn die jetzt weg wären von deinem Dovecut oder Cyrus, wäre natürlich doof. Ich habe früher Schade Cyrus drum, eingesetzt, bin aber vor 10 Jahren, glaube ich, an Dovecut gewechselt und habe da auch einen Dovecut-Cluster. Also es gibt zwei sozusagen, die beide dieselben E-Mails auch halten. Ja, also so ein nicht ein ganz kleines System, aber jetzt auch nicht wirklich ein großes und bin damit recht zufrieden. Also bei Cyrus hatte ich damals irgendwie das Problem, dass diese Berkeley DBs da immer kaputt gegangen sind. Oder immer ist übertrieben, aber ein, zweimal und dann irgendwie die Sachen, ob eine Mail gelesen war oder nicht gelesen war, irgendwie kaputt gegangen ist, hatte ich mal. Und da war irgendwie dann der Weg zum Dovecut, der dann auch irgendwann der weit verbreiteste Mail-Server, also MDA, geworden ist, mittlerweile ja zu OpenExchange gehört, also von der deutschen Firma gekauft wurde und die darauf aufbauend dann wieder ihre nette Oberfläche haben und das als Produkt auch anbieten und verkaufen. Aber Dovecut ist weiterhin ganz normale Open-Source-Software, die man einfach so einsetzen kann. Und der kann halt alles, was man halt da so braucht, IMAP, Scive, SSL, TLS und halt eben auch sehr gut mit Postfix zusammenarbeiten. Ja. Mhm.
Genau, vielleicht müssen wir über die Komponenten ein bisschen reden. Scive, was ist das?
Das ist das Ding, wo, also es ist eigentlich eine Art Sprache, ne, in der du konfigurieren kannst, wie Mailfilter aussehen. Also da kannst du dann sagen, wenn eine E-Mail mit dem und dem Betreff kommt, dann sortiere sie in die und die Mailbox zum Beispiel ein oder lehne sie ab oder verschieb sie in Spam oder mach dies oder jenes mit. Eigentlich alle Webmailer unterstützen das. Also wenn ich jetzt, wahrscheinlich auch wenn ich bei web.de oder Co. irgendwie so eine Skripte anlegen würde und so sagen würde, keine Ahnung, eine Mail mit dem Betreff, schick bitte dahin, dann sind das im Hintergrund alles diese Scive-Skripte. Wenn der Port tatsächlich von außen offen ist, können auch mehrere Mail-Clients diese Skripte direkt anzeigen. Man könnte sie direkt im Editor bearbeiten, wenn man das will. Aber ganz oft hat man irgendeine Art UI, in der man das einstellen kann. Und der generiert halt im Hintergrund dieses Skript. Und das wird dann halt vom Mail-Server, also vom MDA ausgeführt. Wenn eine E-Mail reinkommt, guckt er erst in diesem Skript nach, muss ich damit irgendwas machen und sortiert es dann an richtige Stelle ein oder löscht es oder keine Ahnung. Also bei mir, wenn halt irgendwas Bestimmtes in der E-Mail drinsteht, wird es halt gleich gelöscht oder es wird dann halt, wenn du 6, 7, 800 Trillionen Maillisten abonniert hast, willst du die vielleicht auch nicht alle in deinem Posteingang haben, sondern willst die halt gleich wegsortiert haben. Ja, sowas kannst du alles mit Scive-Skripten machen. Mhm.
Genau. Jo. Sehr praktisch auf jeden Fall.
Okay, das heißt, will man das jetzt, vielleicht sollten wir die Frage klären, will man seinen eigenen E-Mail-Server maintain?
Jetzt schon. Ich dachte, wir gehen erstmal noch die Sachen durch.
Ach so, oh, warte. Was für Sachen?
Also, weil die Spam-Abwehr finde ich noch sehr spannend. Jetzt der Blog, ja, den wir da haben.
Oh, noch der Cancer des Internets. Ja. Erzähl doch mal, wie ihr das macht.
Ich habe ein RSpamD in Kombination mit einem Spam-Assassin laufen.
Das ist quasi zwei Antiviren-Software für deinen E-Mail-Server.
Ja, also was ja passiert beim MTA, beim Postfix, dass man Pipelines konfiguriert, durch die eine Mail läuft, bevor sie in den Postfächern oder bevor sie dann an den MDA übergeben wird, der sie dann in das Postfach einlegt. Und was man da eben ganz gut machen kann, ist so einen Virenscanner wie Amavis zum Beispiel zu nehmen, den da reinzuhängen, dass reinkommende E-Mails auf Viren gescannt werden, also insbesondere Attachments. Und dass man auch klassifizieren lassen kann, auf welchem Grad der Spam-Erkennung eine Mail einsortiert wird. Und diese Einsortierung, da funktionieren einzelne Programme nicht immer so ganz zuverlässig und deswegen kann man da mehrere kombinieren. Und Spam Assassin ist eins davon, was auch wiederum mehrere Strategien hat, wie sie Spam-Erkennung machen können. Und eine modernere Variante ist der RSpamD. Ich habe es tatsächlich auch nur beides drin, weil ich über diese Übergangsphase, wo ich RSpamD eingerichtet hatte und dann gedacht hatte, ja, dann kannst du ja, wenn das gut funktioniert, Spam Assassin rausnehmen, nicht hinausgekommen bin. Deswegen läuft jetzt beides. Es beißt sich aber auch nicht so schlimm, deswegen kann man das schon ganz gut machen. RSpamD ist eben fast free open source Spam Filtering System. Es ist wesentlich moderner als Spam Assassin. Deswegen, es macht mehr Spaß, es einzurichten und es macht mehr Spaß, es zu benutzen, weil es hat ein schniekes Web UI, wo man sich anschauen kann, wie der Filter arbeitet, was er wie klassifiziert hat, was in den letzten, er führt Statistiken mit, was passiert auf deinem Mail Server. Das ist sehr angenehm und es ist schnell eingerichtet. So. Was passiert in der Spam-Bekämpfung? Eben, es gibt Pattern-Matchings, es gibt Regeln, die man definieren kann. Es gibt Heuristiken, die gelernt werden auf deinem System. Also das System kann dann besser werden, wenn man ihm Junk-Folders zu füttern gibt und da nächtlich ihn drüber laufen lässt und ihm sagt, hier, das hier ist dein Junk. Man muss da natürlich wie auf einer Waage ein Gegengewicht zu schaffen und die False Positives schön immer in einen Ham-Folder sortieren und mindestens eine Nacht da liegen lassen, damit er das wieder lernen kann, was denn eben kein Spam ist und das wieder ausmerzen kann. Mit allein diesen Heuristiken kommt man nicht allzu weit, weil das Internet ist zu groß und es gibt zu viel Mist. Deswegen gibt es zusätzlich noch einen Mechanismus, der nennt sich RBLs, der, helf mir, wofür steht RBL? Remote Blocking Lists.
Ja, und sowas, ja. Right Hand.
Was da passiert ist, dass man quasi Webservices einbettet bei sich. Und wenn man eine E-Mail bekommt, wird bei diesen Webservices angefragt, ob von dem Host, wo die E-Mail herkommt, ob das ein bekannter Spammer ist. Und entsprechend der Antwort wird dem Spam-Score, der für diese Nachricht errechnet wird, eben was zugeschlagen oder auch nicht. Und da gibt es eine ganze Menge Listen und man ist auch ganz gut beraten, nicht nur eine zu benutzen. Also in der Vergangenheit sind so Listen auch mal nicht weiter maintained worden oder in die Hände von komischen Admins gekommen und so, dass sie dann auf einmal sehr komische Klassifizierungen rausgehauen haben. Und ja, man braucht halt mindestens mal 2 Tage, um das mitzubekommen und dann die rauszuhauen bei sich. Und in der Zeit landen halt viel zu viele Mails in Spam-Verzeichnissen. Das ist die unglückselige Seite an diesen kostenlosen Services. Da sind wir wieder beim Kostenlosen und die Community macht ja irgendwas. Und wir nutzen es einfach mal und wundern uns dann, wenn es mal nicht funktioniert. Ja, anyway, diese RBLs sind ein wichtiger Bestandteil für die Spam-Bekämpfung, für die Spam-Klassifizierung.
Real-Time Black Hole List, sagt das Internet. Ja. Heißen die
also Dinge. Da gibt's ja immer mal wieder so irgendwelche Mimimis im Internet, wo sich Leute über diese Blacklists, ja, über diese Black Hole Lists aufregen, weil sie halt aus irgendeinem Grund dann ihren Mail-Server klassifiziert haben als Spam-Host und dann wird quasi nachgeforscht, was jetzt das Problem war und dann stellt sich's heraus, dieser Server befindet sich in einer Bad Neighborhood. Und die einzige Möglichkeit, die du da hast, quasi von dieser Liste wieder runterzubekommen, ist irgendwelche Premium-Subscription ja, quasi auszufüllen und irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro im Monat oder sowas zu bezahlen. Und das ist schon echt dreist, würde ich sagen, ja. Quasi nur, weil das Internet so beschissen ist mit Spam, dass da quasi Leute noch versuchen, Gewinn draus zu schlagen und du keine andere Wahl hast, ist auch kacke.
Also hatte ich jetzt nicht das, also die wirklich doof sind Microsoft und Google, weil wenn du da auf einer Blacklist landest, dann musst du schon echt Arbeit betreiben und dich drum kümmern und irgendwie betteln und flehen, aber alles andere ist relativ easy zu machen. Also wenn du auf irgendeiner Blacklist gelandet bist, kommst du da relativ schnell normalerweise runter. Bloß wenn du bei einem großen Provider geblacklistet bist, dann musst du durch irgendwelche, ja, großen Reifen springen sozusagen, bis du da wieder runterkommst. Aber das, also passiert ab und zu, war aber bisher kein Problem. Also wer da irgendwo Geld irgendwo einschmeißt, ist selber schuld, muss ich sagen. Also ich lasse meine Mail-Server auch immer, gibt's ein paar kostenlose Dienste, aber gibt natürlich auch welche, für die du bezahlen kannst, wo du immer prüfen lassen kannst, ob du auf irgendeiner Blacklist gelandet bist. Und normal, wie gesagt, kommt man da auch einfach schnell runter von den gängigen. Dann gibt's noch solche Sachen wie Whitelists, wo man sich auch eintragen kann, wie DNSWL, also für whitelist.org. Da kannst du zum Beispiel sagen, für diesen Mailserver bist du zuständig und kümmerst dich drum und musst dann halt alle paar Monate auch neu bestätigen, dass du dich immer noch dafür zuständig fühlst. Und dann kann es sein, dass du auch ein paar Minuspunkte sozusagen kriegst, weil diese Whitelists eben auch in den verschiedenen Spam-Filtern eingetragen sind.
Ja, aber das ist schon Pain.
Ja, es ist Arbeit, klar. Mailserver betreiben ist ein bisschen Arbeit. Das muss man
ja, wie so ein 3D-Drucker quasi. Ein bisschen Hobby.
Ja. Ja. Dafür ist das Internet halt dezentral und du machst dann Teil dafür, dass nicht alles bei Google und Microsoft liegt. Weil ja, wenn nur noch Google und Microsoft alle Mails haben, dann ist halt scheiße. Dann
also du bist halt, also was, wie man sich jetzt gerade fühlt, ist nicht Teil eines dezentralen Netzwerks, sondern Teil so ein Satellit, der quasi um die Großen rumtänzelt und schaut, dass der Shit immer noch funktioniert. Und das ist schon nicht so die coole Experience einfach. Oder? Also ich weiß nicht, oder seht ihr das jetzt anders? Seht ihr, fühlt ihr euch dezentral und quasi als Teil ja, der Idee?
Ja, es ist natürlich ein bisschen nervig geworden mit dem Spam, mit der Spam-Bekämpfung und dem ganzen Zeug, was man da so machen muss. Also das, was ich gerade erzählt habe, ist ja nur ein Teil, da kommt ja gleich noch ein bisschen was anderes. Und ja, natürlich ist das erdrückend zwischen Exchange, den Exchange-Servern und Gmail zu sitzen irgendwie. Und immer wenn was nicht geht, dann heißt ja, warum geht das denn auf dem Server nicht? Ja, nur ich bin auch kein Fulltime-Admin. Ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr dedizierte Zeit für hat, dann ist es wesentlich angenehmer. Aber es fühlt sich schon vernünftig an, dass das mein Zeug ist und ich weiß, wo meine Mails liegen und dass ich da die volle Kontrolle drüber habe. Es fühlt sich gut an und der Aufwand dafür ist aus meiner Sicht völlig vertretbar. Also es läuft einfach. Das ist eben.
Ja, also die erste Einarbeitung ist besonders, wie gesagt, ein Postfix ist einfach hart. Also da muss man sich einfach reinknien am Anfang und das ist eine hohe Lernkurve, bis man dann sein System so hat, wie man es haben will. Wie gesagt, einen IMAP-Server aufzusetzen ist dagegen Kikifax. Aber wenn es läuft, dann läuft es tatsächlich. Und ich hatte jetzt, glaube ich, seit 2-3 Jahren nicht mehr auf einer Blacklist. Also kam echt wenig vor. Und ich habe ein paar hundert Mail-Accounts, die da drauf liegen auf dem Mail-Server.
Ja, das heißt, du hast ja quasi die Liability von diesen 100 Leuten, die quasi erwarten, dass das Zeug funktioniert.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist so. Aber dafür ist es im Verhältnis auch wenig Arbeit. Also da mache ich, glaube ich, an meiner Nextcloud gerade mehr rum, als ich an meinem Mail-Server rummache.
Okay.
Ja. Ich habe leider keinen RSpam-D, steht zwar auf meiner To-Do-Liste, aber habe ich nicht. Meine erste Verteidigungslinie ist immer noch Postscreen. Das ist so eingebaut in Postfix. Auch der kann schon mal erste RBLs abchecken und sowas und gucken und gleich mal entscheiden, ja, ist gut oder schlecht. Wenn schlecht, dann wird es halt gleich geblockt. Und dann kommen Spam-Assassin und Amavis, die auch gleich prüfen, ob eine Mail Spam ist. Und wenn sie Spam ist, wird sie halt gleich abgelehnt. Das heißt, die kommt nie auf meinem Mail-Server an. Also so ein Quatsch wie, weiß ich nicht, Google und Co. eine Mail erst anzunehmen und sie dann irgendwo in Spam sortieren, findet bei mir gar nicht statt. Eine Mail, die Spam ist, wird einfach nicht angenommen und die wird auch nirgendwo hin sortiert, weil die ist Spam. Die will ich nicht haben. Ja. Man könnte dann natürlich Sachen, die nur eventuell Spam sind, taggen. Und dann den User bitten, die in die richtigen Ordner zu schieben. Das, was Markus vorhin gesagt hat, dass man sie dann irgendwie als Spam oder Ham lernt. Mache ich jetzt auch nicht. Könnte man aber tun. Ja, und bei mir funktioniert halt der größte Teil noch über Spam Assassin und Amavis. Amavis ruft dann Klammer-V auf. Das ist dann halt der Virenscanner. Und kannst auch noch verschiedene andere Virenscanner reinhängen. Kannst auch unter Linux auch welche kaufen und bezahlen. Kannst dann auch erstmal in Amavis solche Sachen machen, wie, keine Ahnung, wenn jemand eine Echse rumschickt, dann wird sie halt einfach nicht angenommen, weil Echse immer böse ist. Solche Geschichten könnte man da in Amavis einstellen.
Ja, was so als erste Verteidigungslinie bei mir am Werkeln ist, ist PostGray. Das ist ein Mechanismus, der so ein Graylisting macht. Beim ersten Anklopfen von einem fremden Mail-Server wird gesagt, nee, dich kenne ich nicht. Und da im Mail-Standard drin ist, dass es mehrere Zustellungsversuche gibt, das macht sich dieser Mechanismus zunutze, kommt so ein Mail-Server normalerweise nach 3 Minuten wieder und versucht es nochmal. Das ist übrigens auch der Grund, warum manche Mails sofort da sind und manche Mails 10 Minuten brauchen und manche Mails noch viel länger brauchen, weil die dann in dieses Graylisting laufen. Und wenn der wieder versucht, des anderen Mail-Server zum Beispiel, weil das nicht gewohnt ist, erstmal abgelehnt zu werden, eben bei 2 Stunden steht, dann kommt die Mail erst nach 2 Stunden. Das ist aber sehr effizient, weil die Spammer sich die Mühe nochmal zuzustellen eigentlich nicht machen. Die sagen halt, das wir wollen so viel wie möglich in kurzer Zeit loswerden.
Das war eine große Zeit so, aber mittlerweile würde ich sagen, machen schon der Gros der Spammer das auch mit.
Die es ernst meinen, ja, aber wenn du das Graylisting weglässt, steigt die Anzahl der Spams massiv an.
Ja,
man will nicht ohne.
Also ich hatte früher auch immer Graylisting an. Und manchmal kommst du auf so eine Webseite und die sagt so, ja, wir schicken dir eine E-Mail, bitte antworte in den nächsten 3 Minuten auf diese E-Mail oder drück auf diesen scheiß Link. Aber dann kommt diese E-Mail nicht nach 3 Minuten. Ja, sondern bleibt dann halt quasi viel zu lange in dem beschissenen Graylisting hängen. Und da hatte ich schon ein Problem und deswegen ist es bei mir aus, also beziehungsweise bei dem Server aus, wo ich mit drauf bin.
Ja.
Das hat mir zu oft quasi Schmerzen gemacht einfach. Und dann kommen die E-Mails nicht und dann sag ich, ja, ich habe die E-Mail geschickt. Noch nicht angekommen. Vielleicht komme ich später. Vielleicht ist im Spam-Filter hängen geblieben oder vielleicht ist sie auch hinten.
Das ist ja das Schöne. Man hat ja die Kontrolle über seinen Mail-Server. Das heißt, man kann in Logs reingucken und sieht, was passiert ist.
Ja, aber man muss in Logs reingucken, um zu sehen, was passiert ist.
Nee, man muss nicht. Das meiste weiß man ja schon. Und man kann auch schnell dann die Sachen aufs Whitelisting setzen. Oder was halt natürlich auch funktioniert, ist direkt, wenn man so auf so einem Service trifft, wie du gerade gesagt hast, direkt auf Resend zu klicken. Weil dann kommt direkt noch ein Zustellversuch und der geht dann durch.
Ja oder also was ich halt auch hatte, ist so Zwei-Faktor-Zeug oder so. Ja, das hat einfach zu wenig Spaß gemacht, als dass es was geholfen hat. Also wie gesagt, bei mir ist jetzt Graylisting gerade auf dem Server von meinem Vater aus. Und Spam ist jetzt die meisten Sachen, die jetzt immer noch als Spam durchkommen, aber die sortiere ich ein durch dadurch, dass ich eine Domain habe und für jeden Service quasi eine eigene IP, eine eigene Mailadresse habe und dann gibt's halt immer wieder ein paar Server, die da quasi irgendwie auf einmal dann deine E-Mail verlieren an andere Leute und dann benutze ich halt diesen Service nicht mehr und die E-Mail-Adresse kommt dann halt mit in den Filter, in die Filterregeln rein. Das ist so, wie ich es gerade handhabe. Ja. Aber dass man das alles braucht, ist einfach Sack. Also das ist einfach super, super nervig. Ja.
Das Setup ist natürlich ziemlich komplex geworden, Vergleich zu den ursprünglichen Sachen. Aber es funktioniert relativ gut und es gibt viel Dokumentation, die gut verständlich ist. Also da funktioniert das die Community im Netz schon sehr gut, finde ich. Und das Dezentrale lässt sich da eben gut leben. Und es ist wirklich das einzige funktionierende dezentrale System im Internet. Also weil überall wird versucht, dass die Leute dich in ihr Silo ziehen. Die sozialen Netzwerke versuchen das.
Die Messenger versuchen das.
Die Messenger versuchen das. Die großen, ist Slack jetzt ein Messenger oder was ist das eigentlich? Die versuchen das. Du kannst, E-Mail ist das einzige System im Internet, wo Firmen übergreifend unabhängig voneinander miteinander kommunizieren können. Du kannst aus Firma A nach Firma B eine E-Mail schicken, aber du kannst nicht von Firma A nach Firma B eine Kurznachricht schicken. Das hätte mit Java funktionieren können. Hat sich halt nicht durchgesetzt, leider. Und deswegen finde ich, also deswegen macht mir das auch so zusätzlich Spaß, diesen Server zu betreiben, weil das einfach so die Idealvorstellung ist, wie man sich gedacht hat, wie das Internet werden könnte.
Oh. So romantisch.
Oh, ja, die Romantik.
Internetromantik.
Bin da auf Markus' Seite. Also ich hätte das am Anfang auch nicht gedacht, dass man unbedingt seinen eigenen Mail-Server betreiben will, muss, aber doch, eigentlich will man schon. Und man will nicht, dass das alles bei Google und bei Microsoft liegt. Das ist schon richtig so. Und ja, auch wenn es mehr Arbeit ist, aber und an die Hörer da draußen, die jetzt keinen eigenen Mail-Server betreiben wollen, es gibt eine Menge an kleineren Anbietern, die das auch für euch tun.
Ja, kleine Anbieter sind auf jeden Fall sehr lohnenswert. Es gibt ja auch einige, die damit brüsten, Privacy zu machen. Man sollte nicht dahin gehen, wenn man so illegales Zeug macht, weil Strafverfolgungsbehörden öffnen die sich früher oder später erfahrungsgemäß dann doch. Aber wenn es eben darum geht, die vor Werbescans, Texterkennung und sowas zu schützen, dann sind so die Privacy-Mailer schon richtig.
Und dann muss man halt mal 1-2 Euro pro Monat abdrücken, aber das ist dann auch okay.
Ja, das auf jeden Fall. Genau, und die haben mittlerweile auch richtig nette Pakete. Also man kriegt da nicht nur Mail für die 1-2 Euro. Man kriegt da zum Teil komplette Online-Office-Systeme.
Oh, schön. Ich habe
genau, zur Spam-Abwehr wollen wir über Dane, D-Mark, SPF, DKIM was sagen?
Wir müssen es wenigstens kurz einmal sagen, dass man was damit anfangen kann.
Alle diese Kürzel, die ich gerade genannt habe, sind Mechanismen, Technologien, die man sich hatte einfallen lassen, um E-Mail-Verkehr zusätzlich zu verifizieren. Um eben dieses Mechanismen, die wir vorher gesagt haben, mit mehr Metainformationen ausstatten zu können, um besser erkennen zu können, was ist eine valide E-Mail und was ist eine nicht gewünschte E-Mail.
Genau. SPF, Sender Policy Framework, steht im DNS, steht so ein kleiner Text Record, der sagt, okay, Mails können von den und den Servern kommen und wenn die von da kommen, dann sind sie gut oder auch nicht gut. Dann DKIM war Domain Key irgendwas. Domain Key, weiß ich nicht, was IM steht. Damit würdest du jetzt kryptografisch dann die E-Mails, die den Server verlassen, die würdest du absichern mit einem Key. Und da würdest du dann auch wieder reinschreiben, auch im DNS, glaube ich, dass Keys mit der Signatur okay sind. Und dann könnte auch wieder ein Mail-System sagen, oh ja, okay, also wenn die Mail von der Domain mit dem Key signiert ist, dann ist es wohl kein Spammer. Oder ist vielleicht trotzdem noch ein Spammer, aber dann schon einer, der viel Arbeit reinsteckt. Und mit DMARC ist auch wieder im Mail, im DNS, sagst du dann, okay, also alle E-Mails, die von der Domain kommen, die sind auf jeden Fall mit SPFs gesichert und auf jeden Fall mit DKIM gesichert. Und wenn das so ist, dann mach alle anderen Mails, die bitte nicht weder das eine noch das andere haben oder nichts davon, die kannst du bitte gleich verwerfen. Ja, da kannst du Regeln sozusagen definieren, was das andere Mailsystem, was eine E-Mail kriegt, was weiß ich jetzt, eine Mail von @binärgewitter.de, da könnte dann drinstehen, okay, also binärgewitter.de kann nur von dem Mail-Server kommen und ist mit der Signatur gesichert und wenn das nicht der Fall ist, dann schmeißt die E-Mail bitte weg, weil die ist dann definitiv Spam. Solche Sachen kann man damit machen, damit dann eben nicht Hinz und Kunz von @binärgewitter was schicken kann, sondern es gesichert ist, dass die @binärgewitter-Mails halt von meinem Mail-Server kommen. Und damit der Transport zwischen den Mail-Servern noch abgesichert ist, gibt's Dane. Weiß ich gar nicht, wofür Dane steht. Dafür muss eine Domain mit
DNS-based authentication of named entities.
Okay, danke. Dafür muss eine Domain mit DNSSEC. Jetzt kannst du nachgucken, was DNSSEC ist.
DNS Secure.
DNS Secure. Genau. Gesichert sein. Das heißt also, da muss schon, wenn es jetzt zum Beispiel bnrgewitter.de ist, da muss die DNIC schon einen Key haben, der dann in meinem DNS-Server, also ich betreibe nicht nur einen Mail-Server allein, ich betreibe auch meine DNS-Server alleine, weil, hey, wenn man schon den ganzen Scheiß macht, dann auch bitte natürlich alles. Also ich habe auch DNS-Server, die dann DNSSEC-Keys haben, die dann, damit der Mail-Server dann auch Dane oder Dane machen kann, da stehen dann halt in meinem DNS oder die DNS-Einträge sind halt kryptografisch auch wieder gesichert. Das heißt also, ein Mail-Server, der eine Mail von meinem Mail-Server kriegen will, der kann erstmal im DNS gucken, ob ich überhaupt ich bin oder ob mein Mail-Server überhaupt er selber ist und ob das Zertifikat, was er da präsentiert, überhaupt das Richtige ist. Und damit könnte man dann solche Sachen einschränken wie, die zwei Mail-Server müssen auf jeden Fall verschlüsselt miteinander kommunizieren, also transportverschlüsselt, weil das Original-Mail-System ist halt so eingestellt, dass es immer ein Fallback auf unverschlüsselt gibt. Das heißt, sonst kannst du nicht garantieren, dass eine E-Mail auf dem Transportweg SSL verschlüsselt ist. Und mit Dane, Dane würde das was gehen. Mhm. Ja, das zu den Begriffen. Das ist dann schon die ja, die Kür sozusagen.
Ja, aber man will es haben, um erfolgreichen E-Mail-Server da zu betreiben.
Ja, genau.
Ja, genau. Was macht man heutzutage an Webmail? Man hat also einen Webserver, so einen Mail-Server und möchte nicht nur mit seinen Handys und Thunderbird-Instanzen darauf zugreifen?
Ja, ich benutze Roundcube für. Also ich habe einen, genau, einen Webserver.
Ich glaube, das ist mittlerweile der de facto Standard, oder? Habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, genau. Squirrel Mail ist es definitiv nicht mehr. Damit habe ich mal angefangen. Jetzt ist Roundcube. Ja. Und was ich auch noch habe, ist tatsächlich Nextcloud mit so einem E-Mail-Client drin.
Stimmt, die haben auch einen, und MailCow hatte ich gesehen, da kommen wir gleich noch zu, was das ist. Die haben auch so einen, den ich bis dahin noch nicht gehört hatte,
Horde
E-Mail-Client da drin.
Horde gibt's doch.
Ja, das ist ja aber ein gigantisches Framework, dieses
Horde. Ich finde nur gut, dass eine Komponente Ingo heißt, mehr weiß ich davon nicht.
Okay, SoGo ist das, was ich meinte, und das ist aber tatsächlich ein Groupware-Server. Vielleicht ist das mehr als das, was ich ihm gerade unterstellt habe, ja. Aber es hat ein Ajax, wenn heutzutage jemand noch Ajax-based Webinterface schreibt, was soll man davon halten?
Vor 10 Jahren war das hip.
Ja, also, okay.
Nee, fair, älter. Wie lange sind wir aus dem Studium raus? Nee,
Ajax. Schon,
100 Jahre.
Nee,
100 10? Jahre.
Nee, ja, 10.
Länger.
Länger. Ja, 10. Bisschen.
Du 10. Wenn
ich
du 10, dann
Ingo
ich länger.
Möchte dich jünger machen, als er tatsächlich ist.
Nein, ich bin 10 Jahre, ich bin 10 Jahre aus dem Studium raus. Das ist leider korrekt. Es ist noch nicht mal 10 Jahre.
Achso, ja, aber nur weil du hier so komische Sachen gemacht hast.
Ja, ich habe Kinder gekriegt zwischendurch. Ja, tut mir leid, aber ich bin tatsächlich immer noch keine 10 Jahre aus dem Studio raus. Studium
ist unverzeihlich.
Raus. Nee, ich habe 2012 erst abgegeben, und zwar im Juli, glaube ich. Also es ist noch ein bisschen hin. Ja. Gut. Ja, ich habe mal einen Vortrag über Ajax gehalten im Studium. Da war es hip.
Daher kommen die Erinnerungen gerade hoch. Ja, genau. Okay, also es gibt ein paar Webmailer. Roundcube ist sehr, wird gepflegt. Das ist das Schöne daran. Die bringen auch regelmäßig neue Designs raus. Und krempeln auch bei Bedarf gern mal das User Interface komplett um. Wobei sie das sehr geschickt machen, weil sie das über Themes regeln, und man kann dann auf dem alten Theme erstmal bleiben, solange bis das neue, oder bis der Trend in dem, was die Leute so gewohnt sind, sich an das Neue angegliedert hat, und dann schaltet man auf das Neue um, und dann können auch alle damit umgehen. Wenn man das
Ich hatte letztens User, die dann den alten Theme haben wollten. Aber ich gesagt, das ist kein Problem, klickst du da, ja, stellst den anderen Theme ein, bist du so wie früher, sieht alles so wie früher aus.
Genau, wichtig. Okay. Ist wichtig, ja, man darf User nicht überfordern. Das ist das da. Und das Gute ist, dass man über dieses Roundcube auch für alle Benutzer ein Interface hat, wo die Mail-Filter drin editiert werden können. Das Sieve, was wir vorhin erzählt hatten. Weil dann schreibt man eine Anleitung dafür, und wenn sie das mit ihren E-Mail-Programmen irgendwie machen wollen, dann müssen sie selber klarkommen. Aber im Webinterface geht's. Ja, sehr nützlich. Sehr schön. Man kann auch Adressbücher daran anlegen. Alles, was man braucht.
Ja, oder LDAP direkt. Also wenn man
User-Management ist vielleicht ein interessanter Aspekt zu dem Mail-Server, weil das hängt mir noch so ein bisschen nach. Als ich meinen damals eingesetzt habe, habe ich User-Management in einer MySQL-Datenbank gemacht.
Ja.
Und ich bin über die Jahre einige Male in der Situation gewesen, wo ich gedacht habe, oh, hättest du bloß eine LDAP. Ich bin sogar einmal so weit gegangen und habe im Rahmen oder im Kontext vom Hackergarten eine LDAP-Fassade in JavaScript implementiert, um für Redmine die Logins über den Mail-Server auch machen zu können. Kann man machen, muss man jetzt nicht. Also das lohnt sich eigentlich. Da, wenn man es wirklich von Grund auf von Hand macht, dann lohnt sich das mit dem LDAP. Wenn man eins der Pakete, von denen wir gleich reden, nutzt, dann lohnt sich es wahrscheinlich eher nicht, weil es ist schon sehr viel Handarbeit, zuerst hochzuziehen.
Ja, genau. Also ich habe auch die Sachen in der MySQL-Datenbank, hat man halt so gemacht irgendwie, und ich habe mich auch schon ein paar Mal geärgert, dass ich das nicht anders gemacht habe, weil ich dann halt tatsächlich jetzt, hattest du glaube ich auch, ne, denn die Cloud, also die Nextcloud, dann halt per IMAP-Login angebunden, damit man halt, wenn man sich in die Nextcloud einloggt, mit seinem ganz normalen E-Mail-Account ankommt. Dann hatte ich auch einen XMPP, also einen Java-Server. Da habe ich das auch so gemacht. Ja, da konnte man also auch mit seiner E-Mail-Adresse sich dann an dem Java-Server anmelden. Der kannte alle Domains, weil man hostet ja seine Domains auch alle selber. Und das war halt auch an den IMAP angebunden. Und sozusagen war mein IMAP, meine MySQL-Datenbank, da dann mein zentraler Auf. Das ist aber blöd, weil man muss es halt immer selber sich zusammenfrickeln. Während, wenn man LDAP hätte, einfach alle Applikationen, die man so installieren kann, das dann könnten. Also jetzt versuchen wir gerade einen Matrix-Server aufzusetzen, und da hätte ich das natürlich auch gern, aber der kann das jetzt nicht out of the box. Also jetzt müsste man sich wirklich hinsetzen und seine SQL-Kommandos so aufschreiben und so anbinden, dass das auch wieder geht. Hätte man LDAP, wenn es irgendwie 3 Konfigurationsstrings, dann wären wir durch. Und so ist es halt einfach wesentlich mehr Aufwand.
Ja, aber ich kann dir eine LDAP-Fassade empfehlen.
Ich kenne einen guten Entwickler, der hat das schon mal gemacht.
Problem ist halt, es ist halt auch in JavaScript geschrieben.
Ist ein Node, ja. Und das, ich habe es natürlich auch nicht gepflegt, seitdem wir das damals gemacht haben. Das heißt, in die guten
alten. Ja, aber das Problem ist, weil es ein Node ist, kannst du es halt auch nicht pflegen.
Ja, aber es ist ja auch LDAP, da hat sich ja jetzt nicht so viel geändert.
Ja, aber das ganze Node-Scheiß.
Ah, ja, verdammt.
Ja, siehst du das Problem?
Hättest du das auf Debian old stable und wird nie angefasst.
Ja. Nee, du machst es in Docker-Container rein und läuft es für immer.
Es ist schon im Docker-Container.
Ja. Dann läufst es in Docker-Container rein, bis es läuft.
Ja, ach. Da bin ich wieder bei, ich will halt ein Binary zum Doppelklicken und nicht irgendwie
Docker run.
In Kubernetes, um Docker meine LDAP-Fassade zu betreiben.
Ist Docker nicht ein Binärformat?
Quasi.
Schwierig.
Nicht überzeugt oder was?
Ja, genau. Aber dieses User-Management-Zeug, das ist definitiv ein Thema. Und das macht, das setzt natürlich dem Ganzen nochmal so eine Hürde vorne dran, die eigentlich schade ist. Also wenn ihr uns jetzt reden hört, dann denkt ihr euch wahrscheinlich, muss ich ja auch noch LDAP vorher aufsetzen? Ja, will man irgendwann haben, man muss es aber nicht haben. Also man lebt eigentlich auch ganz gut ohne.
Ja, wobei es da auch, also gibt auch so vorgefertigte Sachen. Ich glaube, Postfix wird Admin irgendwas, also wo du dann einfach so eine Struktur vorgegeben hast und du dann auch ein Webinterface dafür hast und der setzt das halt einfach so auf und du kannst alle Dienste daran anbinden. Dann hast du deine MySQL-Datenbank mit dieser Struktur, die irgendwie noch 100 oder tausende andere Leute verwenden. Und dann ist man safe, da muss man sich's nicht selber ausdenken und dann immer seine eigene Struktur bauen, sondern man nimmt einfach die, die da ist oder die, die von vielen verwendet wird, und da hat man's auch leichter. Wie heißt denn das? PHP, Postfix, Wirt, Admin, irgendwas. Ich such's mal raus, dann kann ich's noch verlinken.
PHP, finde. Postfix, Admin.
Ja, PHP.
Doch immer diese PHP XXXX Admin Dinger, die alle genauso beschissen aussehen, alle vom vorherigen Jahrtausend und bestimmt weiter gepflegt und so, aber nicht UI technisch weiterentwickelt.
Ja, müssen wir mal gucken. Aber gibt's halt. Ja, da muss man es nicht ganz selber entwerfen, wenn man jetzt nicht gleich einen LDAP Server damit aufsetzen will.
Postfix geht auch mit Admin, heißt es einfach nur.
Ja, Postfix-Admin, na dann. Könnt ihr das noch reintun.
Kannst ein Docker-Image runterladen.
Siehste, ist doch fertig gedockert. Das ist doch super. Yep.
Docker weg den Scheiß.
Gut.
Sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, ohne Witz. Das ist genau das. Alter.
Ja, also ich meine, ist auch klar, also kann man sich vorstellen, wie das aussieht.
Ja, wie halt so PHP, LDAP-Admin und PHP das andere Admin.
Ja, ja, genau.
Jetzt hast du einfach so Masken mit irgendwie 1000 Einträgen und einen OK-Button. Ja, dann also
ist für gewisse Dinge reicht
etablierte
halt auch.
UX, das ist einfach, das kennen die Leute, da finden sie sich drin zurecht.
Genau.
Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand in diesen Dingern zurechtfindet. Du drückst einfach so lange rum in diese 1000 Reiter, die da natürlich auch alle sind, bis du da irgendwas hast, was so ungefähr sich so anhält wie das Problem, was du haben könntest. Schreibst irgendwas rein und machst am besten vorher ein Backup und probierst es aus, und wenn es nicht funktioniert, musst du kurz einen Restore machen. So sieht es aus. So sieht diese Maske aus.
Gut. Dann muss man sich noch um Backup kümmern und Restore.
Auch noch.
Gott. Vielleicht, weiß ich, ich nehme einfach ein
Backup und Restore, also zumindest mit meinem Setup, total easy, weil es alles dateibasiert ist. Und der Cyrus, der lässt sich die Dateien auch ganz gut einfach nehmen. Also man muss da kein Hexenwerk mehr machen. Und es lässt sich auch gut restoren. Das musste ich auch schon ausprobieren. Und ja, ich suche gerade nach dem Backup-System. Das haben wir hier auch schon öfter genannt, was ich nehme zurzeit.
Ich nehme Borg Backup und das ist gut.
Ja, genau. Borg. Borg ist super. Borg macht Spaß. Genau. Borg dedupliziert, was gerade bei E-Mail sehr wichtig ist. Also weil ansonsten fangt ihr an mit einem rollierenden Backup, und dann habt ihr diese ganzen Sachen 5 bis 10 Mal, je nachdem, was man so eingerichtet hat, gleichzeitig da liegen, und eine Software zu benutzen, die dedupliziert, ist sehr, sehr wertvoll.
Borg Backup for the win. Genau, mache ich auch. So, da es alles Textdateien sind, die auf dem Filesystem liegen, kann man die Sachen sehr schön backuppen und auch sehr schön wieder restoren. Alles kein Problem. Gut.
Toll.
Dann sind wir fertig mit unserer Vorstellung, oder? Also,
ja, wollen wir Felix, noch kurz über die fertigen Lösungen?
Ich habe noch zwei Sachen, ja, die ich so einwerfen wollte. Ich habe das eine habe ich verpasst. Mailtester ist quasi die Webseite, um rauszufinden, ob du mit deinem E-Mail und diesem S, mit diesen ganzen Dingen, diese Abkürzung, die wir vorher gesprochen haben, ob du damit alles richtig gemacht hast und andere E-Mail-Server meinen, dass deine E-Mail nicht kompletter Crap ist, die du gerade gesendet hast. Funktioniert so, du schickst quasi von deinem neu eingerichteten Mail-Server, schickst eine E-Mail an diese Test-E-Mail, die da gerade steht, und dann guckst du nach, was dein Score ist, und wenn er, also es gibt von 1 bis 10, und wenn er 10 ist, dann hast du alles richtig gemacht, wenn du nicht 10 hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht, und er gibt dir auch gute Hinweise, was ist alles, was quasi deine Probleme sind, also ob du mit SPF oder mit DKIM oder irgendwas was falsch gemacht hast, was da alles richtig gelaufen ist. Genau. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ding, um quasi final zu schauen, ob das geklappt hat. Und das andere, was ich noch ansprechen wollte, wir haben relativ viel geredet, oder ihr habt ja relativ viel geredet, was man alles in diesem ganzen Servern einrichten muss und welche Konfigurationsdateien in verschiedensten Bereichen man da anfassen muss, damit es irgendwie das Richtige macht. Es gibt, wenn ihr mal NixOS ausprobieren wollt und quasi das nächste Level von cooler Konfiguration testen wollt, dann gibt es ein Modul, das nennt sich Simple NixOS Mail Server, SNM. Und in dem Simple NixOS Mail Server sagt man quasi final, okay, ich habe diese Domain und ich möchte, ich habe diese Accounts und jetzt aktiviere mir diesen Mail Server. Und dann passiert im Hintergrund von NixOS über diese Konfiguration die Magie, dass der Server richtig konfiguriert wird. Und das ist schon neben der Nginx mit ECMI-Konfiguration mit eins der coolsten Feature-Cases, also wo man quasi zeigen will, wie toll NixOS doch irgendwelche Sachen macht, dann kann man hier quasi einmal einen E-Mail-Server einrichten und das komplett ohne diese ganzen Konfigurationsdinger kennen zu müssen oder irgendwelche tausenden Seiten Dokumentation zu lesen. Das ist schon richtig, richtig nice.
Okay, ich hab das auch ausprobiert. Muss man sich dann aber noch um seinen DNS und seinen SPF.
Genau,
und
genau. Es gibt da, wenn du die so 10 von 10 haben willst, also wenn du quasi bei diesem Mail-Tester eine 10 von 10 haben willst, dann gibt's da drüber die Dokumentation, was du machen musst, 10, warte, hier, how to set up a 10 out of 10 Mail-Server Guide. Und dann hast du da quasi in dem Schritt die Sachen, was du in deinem DNS eintragen musst. Und auch, es gibt immer ein Kommando, wie du schaust, ob das jetzt richtig ist, also ob quasi dein Server richtig antwortet. Und genau, das sind drei Sachen, die du im DNS machen musst, also DMARC, DKIM, nee, SPF, MX-Record nachsetzen, genau, das sind die Sachen. Und das ist schon cool. Also da war der Effort tatsächlich begrenzt an der Stelle. Und der setzt dann auch ein RSpamd auf und diesen ganzen anderen Dinge, ja, diese ganzen anderen coolen Sachen, die man halt haben will. Und Feintuning geht dann halt auch über die Konfiguration, ohne dass du jede einzelne Konfiguration verstehen musst. Ja, okay. Das war quasi mein Einwurf für die Sache. Ne?
Genau, wenn man jetzt kein Nixos hat, dann kann man sich auf Docker und Co. verlassen, da gibt's auch ein paar fertige Lösungen. Mhm. Ich habe jetzt keine dieser beiden ausprobiert, die beiden bekanntesten sind entweder Mail in a Box von mailinbox.email oder Mailcow, mailcow.email, die beide so ein ähnliches Prinzip fahren, richten dir auch alles ein, machen das irgendwie mit Docker-Container, richten dir alles, was wir gerade besprochen haben, ein und es funktioniert hinterher. Ich kann aber nicht dazu sagen, welches besser ist, welches wie funktioniert.
Ja, also ich überlege im Moment, mein System zu modernisieren. Deswegen habe ich zumindest im Mailcow mal ein bisschen tiefer reingelesen und Mail in der Box überflogen. Und der zentrale Unterschied, den ich erkannt habe, ist, dass Mailcow wirklich das Docker-Setup favorisiert und Mail in der Box eigentlich ein Skript ist, was auf einer Ubuntu 18.4 Box aufsetzt und dann das System hernimmt und das System hochzieht.
Also quasi glorifiziertes Ansible an der Stelle.
Ja, vielleicht.
Das ist kein Ansible, es sind irgendwelche Shell-Skripte und sowas, ne?
Ja, aber Ansible ist ja auch quasi nur ein Shell-Skript-Doppelklicker.
Ja.
Das ist ja austauschbar, würde ich sagen.
Ja, genau. Deswegen macht mir an der Stelle das Mailcow einen ausgereiferten Eindruck. Wobei das Interessante auf der anderen Seite ist, wenn man jetzt mit Nextcloud liebäugelt, Mail in der Box nimmt für CardDAV, CalDAV schon direkt Nextcloud her und Mailcow würde hingehen und die Nextcloud oder bietet das als Feature, die Nextcloud zu installieren. Und dann hat man aber zwei Orte, wo das CalDAV, CardDAV drin läuft. Und zwar einmal diese Groupware, die sie mitbringen und zum anderen das Nextcloud.
Ja, das will man nicht.
Ja, aber du musst
man muss sich dann Ubuntu halt von Anfang an entscheiden, welches man benutzt.
Ja, du musst dann Ubuntu 18.4 nehmen. Das geht quasi nicht an. Nicht
bei Mail in der Box, ja, das scheint die Grundvoraussetzung zu sein, ja.
Ja, aber das ist ja jetzt schon
mal Einschränkung. Aktualisieren auf 20, aber ja, 18.04 aber noch zu betreiben, ist auch schon irgendwie.
Ne, 18.04 ist doch das eine Stable, oder?
Nee, 20.04 ist Stable. Wir sind bald bei 22.
Pablapap,
genau. Ja, nee, kann man noch benutzen, aber langsam sollte man sich überlegen, dann auf 22.04 zu wechseln.
Also 18.04 ist noch bis, End of Life April 2028.
Ja.
Das ist, End of Standard Support April 23.
Ich habe auch immer noch ein Ubuntu 14 laufen, du musst mir nichts erzählen.
Willst du damit angeben, oder was war das jetzt gerade? Ubuntu 14 ist
kannst du, glaube ich, Extended Support kannst du kaufen, aber sonst ist vorbei.
Hast du das gemacht?
Nein, natürlich nicht.
Okay, das heißt, dein Support ist vor 2 Jahren abgelaufen.
Ja. Und ich glaube, seit 10 Jahren sage ich den Leuten, wir müssen da was machen, kann das endlich weg. Aber ich bin jetzt auf dem guten, also es läuft immer noch an meiner alten Uni, weil man hat ja Mail-Server überall und natürlich auch an irgendwelchen alten Unis. ja, ich betreibe tatsächlich Mail-Server noch an komischen Stellen. Und da eben auch so auf Ubuntu irgendwas Maschinen. Also das ist nur der Virtualisierungshost. Die Maschinen selber, die im Internet hängen, sind dann halt schon ein bisschen neuer, aber es ist trotzdem so, wo ich jedes Mal sage, Leute, wir müssen das jetzt endlich mal wegmigrieren.
So, ja, aber man kann doch Extended Support kaufen. So einfach.
Wenn sie es dann kaufen würden.
Ja, aber
genau. Ja, aber du kannst.
Reicht ja. Das heißt, das ist quasi die Option dafür, dass wir so länger laufen lassen können. Bam.
Ja. Das läuft so immer noch mit Ubuntu Ja, ich glaube 14. Ich glaube, es ist 14. Vielleicht ist es schon 16. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall läuft da noch ein altes System rum, was dringend mal weg müsste. Ja, also ich habe dieses Setup damals, also mein Mail-Server-Setup mit Hand aufgebaut und dann nach und nach mal verensibilisiert. Ich werde wahrscheinlich nicht auf Mail-Cow oder Mail-in-the-Box wechseln, weil ist schon so viel Arbeit drin.
Das sind Sunk-Costs, Ingo. Die weißt du, das darfst du nicht reinrechnen in deine...
Warum dich?
Weil diese Kosten sind bereits gezahlt und die kriegst du nicht zurück, egal wie toll du dir das wünschst.
Ja, aber auf Mail-Cow zu wechseln würde doch auch Kosten verursachen.
Das würde aber keine, also quasi, du musst deine alten Kosten nicht rechtfertigen. Das ist das, was ich meine.
Ja, aber ich muss ja keine neuen produzieren, wenn ich keine brauche, weil es läuft ja.
Genau, lass einfach auf den 14, Ubuntu 14er weiter laufen.
Um den Blick nach vorne, dass es dann hoffentlich erträglicher ist. Also weniger Aufwand. Erträglich ist es ja jetzt schon, aber weniger Aufwand. Gut.
Du machst es mal und sagst mir dann, wie viel weniger Aufwand das ist und dann gucken wir mal.
Wie viel weniger Aufwand.
Du bist ein Teufel. Das Schöne an Mail-Cow ist, bei Mail-Cow kann man jemandem Geld geben, um sie anschreien zu können. Also Mail-Cow ist ein Open-Source-Projekt, die bieten aber auch Paid-Support. Mhm. Genau, also wenn man vielleicht irgendwie in einem Kontext das Ganze macht, da kann man dann vielleicht diejenigen, für die man das macht, denen das auch sagen, hier, ich setze euch das auf. Aber danach macht ihr da einen Supportvertrag. Und es gibt für kleine Installationen auch durchaus erschwingliche Supportverträge.
Ich glaube, das ist auch
ich
deutsch,
war überrascht.
Ne? Also zumindest gibt es da deutsche Leute dabei. Also weil die
sie haben jetzt neulich auch eine deutsche Dokumentation veröffentlicht. Und sie haben ein Dings, ich finde es jetzt gerade nicht, Mail-Cow Support, wo du den 30 Euro gibst und dafür kannst du sie halt dafür
einmal anschreien. Das ist ja toll.
Ja, gibt's also Server? Für alle selbst gehosteten Installationen stecken fest, Totalausfall von E-Mail-Verkehr, dann können wir garantiert helfen. Kündigungsfrist einen Monat, erneuert sich automatisch nach 3 Monaten. Also das Geld ist für die meisten, wo mehr als 10 E-Mail-Accounts in irgendeiner Weise, wo es nicht rein privat ist, laufen, erschwinglich, denke ich.
Ja, das ist dann bei Server-Cow hier, ne? Das Managed Mail-Cow, was du gerade vorgelesen hast, ja.
Ja, genau.
Ja. Ja. Auch interessant.
Nee, das war jetzt der Mail-Cow-Support für die selbstgehosteten. Das, was ich gerade vorgelesen habe. Das
okay,
Managed Mail-Cow kostet 40 Euro. Dann ist es komplett bei denen. Aber das, was ich gerade vorgelesen habe, ist, dass wenn man sich jetzt selber eine Instanz hochzieht und irgendwann feststellt, ich habe nicht die Zeit, das gerade zu machen oder hier sind Probleme, da will ich mich jetzt nicht reinfuchsen, dann kannst du denen 30 Euro geben und dann helfen sie dir.
Okay. Gut, gut. Naja, schauen wir mal. Bisher bin ich zufrieden mit meinem Setup, aber gucken wir mal. Wenn der Markus nächstes Mal erzählt, dass das mit Mail-Cow alles viel besser ist, vielleicht lasse ich mich
mal
überzeugen.
Ja, wenn der Markus dann mal wieder Puffer in seinem Zeitplan hat, sich um solche Dinge zu kümmern.
Aber jetzt hast du erstmal was funktioniert hast, gesagt. Ich würde jetzt für die nächsten 20 Jahre nichts machen.
Hm. Nein.
Weil läuft ja. Und du kannst dir immer noch einreden,
das
Ubuntu, dass du externe Support
Ubuntu,
kaufen könntest.
Das drauf läuft, ne, das ist auch nicht mehr so ganz taufisch. Und da ist halt ein Cyrus drunter. Und der Cyrus ist jetzt nicht das beliebteste Paket auf Ubuntu. Da hatte ich bei den letzten beiden Upgrades schon jedes Mal ein bisschen Handarbeit mit.
Komm
mal gucken, was ich mache.
Dovecut ist viel besser.
Ja, richtig. Aber eine Mail-Server-Migration...
Habe ich gemacht, weil ich bin auch mit Cyrus, da war auch so eine große Umstellung von 2.2 auf 2.3 oder irgend sowas. Irgendwann bin ich dann zu Dovecut gewechselt.
Ja.
Tja. Gut, also jetzt wisst ihr Bescheid, wir haben das mal behandelt, ob das jetzt die Entscheidung von euch erleichtert oder erschwert, euren eigenen Mail-Server aufzusetzen, das mit Mail-Cow oder was anderen zu machen, oder ob ihr euch doch einfach irgendeinen Provider sucht, der das für euch macht. Das könnt ihr euch jetzt überlegen. Bitte nicht einfach nur Google Mail verwenden, weil das ist doof, das Internet so zu zentralisieren.
Apple Mail. Und auch kein Exchange-Server. Also weder Outlook.com noch irgendeinen anderen Exchange-Server. Lasst einfach die Finger davon.
Genau, weil die machen
das ist ein bisschen schade, dass immer wenn es um E-Mail geht, dann meinen alle, dass E-Mail gleich Exchange oder Outlook oder Synonym dafür. Nein.
Ja. Gut, kommen wir zum Mimimi der Woche. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen zum Mail-Server habt, einfach mit in die Kommentare. Wir lesen damit und antworten vielleicht auch dann mal. Mimi, ich hab rumzuheulen. Genau, ich hatte jemand, der gesagt hat, mein E-Mail-Setup, Quatsch, mein Wi-Fi-Setup funktioniert irgendwie nicht. Also natürlich ein Wi-Fi-Setup, was ich aufgesetzt habe. Dummerweise fühlt man sich ja dann verantwortlich für die Sachen. Mein Computer steigt ständig aus, es geht alles nicht, ist alles scheiße. Und man muss sagen, da steht an einer Ecke ganz, ganz hinten die Fritzbox mit DSL-Verbindung und dann soll über, weiß ich nicht, gefühlt 100 Meter weiter soll es immer noch funktionieren. Und dann ist es halt, habe ich erst einen Repeater hingestellt und den nächsten Repeater und den einen Repeater mit dem anderen verbunden, dass du halt so eine Kette hast, weil anders ging es nicht. Ja, und Kabel war leider keine Option. Ich sage immer Kabel, 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 aber mir hören die Leute irgendwie nicht zu. Jedenfalls muss man da so krude Sachen bauen, aber es geht tatsächlich mit diesen Fritzboxen und mit diesen Repeatern, dass man einen Repeater an einem anderen Repeater anmelden kann und der dann halt so eine Kette bildet. Aber das ist irgendwie immer wieder zusammengebrochen und ich habe gedacht, hä, das kann doch eigentlich nicht sein, das ist doch alles, das ist doch erprobt, das funktioniert doch. Dann habe ich mal in Logs geguckt und gesehen, dass er sich ständig für 10 Minuten irgendwie ausschaltet, weil er irgendwie sagt, DFS, Radarerkennung, leck mich, ich bin kurz weg. Und weiß ich nicht, so ein Windows verhält sich vielleicht anders als Linux jedenfalls. Und ich meine, die reden ja auch da, wenn die Repeater untereinander haben ja immer die 2,4 Gigahertz Verbindung und die 5 Gigahertz Verbindung und die 5 Gigahertz Verbindung baut sich dann ab. Jedenfalls, keine Ahnung, gab halt immer wieder Unterbrechungen und das war irgendwie doof. Und was ich jetzt gemacht habe, ist die Fritzbox wirklich festzunageln und zu sagen, nimm mal bitte bei den 5 Gigahertz nicht diese vielen oberen Kanäle, sondern nimm mal ganz fest einen der ganz vielen unteren, weil da gibt's dieses DFS nicht. Da muss er nicht ausweichen, da muss er nicht für 10 Minuten sich in Ruhezustand begeben und seitdem scheint es zu laufen. Und das ist mein Mimimi der Woche. Ich weiß nicht, ob dieses Haus an einer komischen Stelle steht, weil ich habe das nicht, kannte das nicht, dass das so oft passiert, dass er wegen Radar, Wetterradar oder anderes Radar oder irgendwas so oft ausschalten muss. Oder dass es zumindest da so Verbindungsverluste geben kann.
Flugverkehr und Rettungsdienste und Einsatzkräfte. Ich habe das hier auch ganz häufig. Aber ich wohne auch wohne ja in der Nähe von Köln-Bonner Flughafen und auf der anderen Seite zwischen hier und Bonn ist noch ein kleiner Flughafen, wo auch viel Sportmaschinenverkehr ist. Und das sind auch normale Einsatzfahrzeuge. Wenn die dringend gerade ihr Funk brauchen und dann senden die das Signal und dann steckt dein WLAN zurück. Das ist mit 5 Gigahertz so.
Ja, das ist doof. Also ich habe bei mir zu Hause das Problem wahrscheinlich nicht, weil ich ganz viel Kabel benutze und einfach auch jeder Access Point mit einem extra Kabel angeschlossen ist, aber da war halt, dass durch so ein Chain ist, dass der eine Repeater am anderen hängt und der an der Fritzbox hängt, dann ist da jedes Mal die komplette Kette zusammengebrochen und die arme Dame war völlig aufgelöst und konnte einfach nicht das Internet benutzen und die einzige Lösung ist, Kabel geht halt nicht, ja. In
was
einen Kanal
geht,
zu gehen.
Kabel geht immer. Du kannst mir nicht erzählen, dass du da irgendwie 30 Repeater aufstellen kannst, aber nicht einfach ein Kabel an den Boden legen kannst.
Die Frage ist, diese Repeater angeschlossen? Kabel.
Einfach. Nee, einfach.
Eine Steckdose.
Einfach Steckdose aber, rein, fertig.
Steckdosen sind auch
neulich
Kabel.
Neulich war hier auf Heise ein recht ausführlicher Artikel zu LAN über Stromkabel.
Ja.
Technologie.
LAN über Koaxkabel und LAN.
Ja, richtig. In dem Artikel haben sie auch nochmal über Stromkabel behandelt, glaube ich. Irgendwie sowas, weil sie haben da alles drin behandelt. Koax war, glaube ich, der Aufhänger und sie haben aber auch Klingeldraht behandelt und sie haben auch nochmal über Strom diese Repeater, die über Stromnetz gehen, behandelt.
Über Klingeldraht hatten wir vor, keine Ahnung, 100 Sendungen mal geredet, weil ich das auch bei meinen Eltern drin hatte. Das war ja da war ich ja überhaupt gar nicht begeistert. Ich habe diesen Heise-Artikel auch gelesen, habe gedacht, okay, das könnte man jetzt nochmal probieren. Scheinbar ist die Technologie doch nochmal weitergegangen in den, weiß ich nicht, vor 4 Jahren oder wann haben wir darüber geredet?
Schon ein paar Jahre.
Das wäre tatsächlich, also zumindest bei meinen Eltern eine Option. Wobei, da habe ich es geschafft, zumindest in 2 Zimmer mittlerweile Kabel zu legen. Weil die haben, Zimmer renoviert. Da habe ich gesagt, Moment, jetzt bohren wir da gleich mal Löcher in die Wand, wenn ihr sowieso renoviert.
Löcher bohren kann man übrigens auch, wenn man nicht renoviert.
Nee, kann man nicht. Das kannst du gerne bei deinen Eltern mal sagen. Hier, ich reiß dir alle Wände auf. Und
das haben wir gemacht.
Ist schön. Also wir wenn das bei deinen Eltern geht, ist
das
super.
Das hat wunderbar geklappt. Wir haben einfach Löcher in die Wand und dann zack, Kabel durch, Problem gelöst.
Das ja, wenn geht du auch nicht überall. Manchmal
bei dir
hast du
geht
auch
das schon.
Ja, also machst das halt irgendwo am Eck und dann stellst du den Schrank vor
Beton.
Und jeez. Also es, ja.
Wirklich dicken Beton, abgehangene Decken. Du kannst.
Schlagbohrer?
Physisch, du kannst natürlich überall bohren, ja.
Ja.
Umstände halber nicht. Also manchmal ist es ja auch nicht Eigentum, sondern derjenige wohnt zur Miete da und dann kommst du dahin. Ja, eigentlich musst du Kabel
legen.
Dazu,
wenn du Wohnung wieder abgibst, machst du da halt noch einen Kleber drauf und gut ist. Who cares?
Gut.
Ja. Also die Sache ist halt, dieses Bohren und dieses Kaputtmachen kommt eigentlich immer hinher, dass du es danach wieder ganz machen musst. Und außer du stehst auf diesen Industrial Look und hast einfach gerne irgendwo Löcher in deiner Wand.
Ja, also wenn es darum geht, irgendwo ein sauberes Loch reinzumachen, das Kabel da durchzudrücken, bin ich beim Felix. Aber das ist es ja normalerweise nicht. Dann kommen die Leute hier an und sagen, ah, ich will das Kabel aber nicht sehen. Und dann fängst du an mit Zauber und versuchst es irgendwie in so eine Fußleisten-Kabelkanal-Kombination zu legen. Und das ist einfach alles Höllenaufwand. Und das will man nicht machen. Also je nach Perspektive, wer für wen, aber ich für irgendwen anders, gerade nicht.
Genau.
Aufwand, nein, danke.
Ja, guck, wir haben gerade die Leute, die mein Dach decken und dann eine Solaranlage draufpacken, haben mir gesagt, also dieses Solar-String-Kabel, 4 Quadrat, was ich da gelegt habe, das reicht ihnen nicht. Sie wollen jetzt doch außen an der Hauswand ein neues legen. Da habe ich mir so eine Mühe gegeben. Und ich habe nur noch ein Leerrohr. Aber auch das Leerrohr wollen sie nicht verwenden. Das ist alles Banausen. Ich bin fertig mit der Welt.
Wie dick ist das Leerrohr, was du da hast?
Ja, ein ganz normales 20er.
Und zwar so ein dünnes.
Ja.
Kindergröße.
Da würde ein Kabel durchpassen.
Wie viele brauchst du?
3, haben sie gesagt, brauchen sie.
Ja.
Ja.
Tja, Ingo.
Tja.
So das sein. Wird schmutzig.
Nee, das ist außen an der Hauswand.
Es wird hässlich, weil es außen auf der Fassade dann. Läuft.
Ja. Genau. Weil wir irgendwas an der Fassade haben, nämlich beschissenen Rohre für Stromkabel.
Ja, ist ja nicht so, als würde da nicht schon eine Dachrinne langlaufen und man könnte das einigermaßen verstecken, weil die Dachrinne ist da sowieso. Also das
kannst du es nicht durch die Dachrinne legen oder so?
Ja, bestimmt.
Ja, wieso soll das nicht gehen?
Sowas habe ich schon gemacht, also Netzwerkkabel durch so Dachrinnen gelegt, in Mietwohnungen.
I see no issues.
Hast du direkt Unterseekabel gekauft? Oder?
Bisschen Wasser, was da irgendwie alle 2 Wochen mal lang geht.
Ja, ja. Nee, hier so oft regnet es hier nicht. Nee, kein Problem.
Noch nicht mal, siehst du? Das wird auch weniger, siehst du? Zack.
Deswegen bist du da in die trockene Region des Landes gezogen.
Ja. Alles kein Problem. Ja, also
so
wie man es macht, macht man es
falsch. DFS Wi-Fi 5 GHz.
Ja, ja, genau. Also der Pro-Tipp ist, die unteren paar Kanäle sind...
Kabel verlegen
geht, wie gesagt, an der Stelle einfach nicht, weil...
Sich nicht ein, du kannst überall einfach ein Kabel hinwerfen. Sieht halt vielleicht scheiße aus, aber who cares.
Stopp jetzt halt ab und zu, kein Problem.
Ja, die Gäste, die da rumlaufen, die stört es halt. Aber du kannst gerne vorbeikommen.
Wollen sie Internet oder wollen sie kein Internet?
Ja, du kannst gerne vorbeikommen und die Damen überzeugen.
Dann sollen sie halt ein Buch lesen,
ich bin raus,
wenn sie kein Internet wollen.
Ich bin raus.
Nicht
ich
mal
eine Lösung.
Bei diesem Autoding schon, Buch lesen einfach.
Ja. Einfach mal ein Buch lesen.
Ich bin raus, ich hab's gelöst. Es scheint zu funktionieren. Untere Kanäle bei 5 GHz sind kein Problem. Da kommt kein DFS vorbei. Seitdem funktioniert's prima. Hallo die Waldfee, weil ich bin so wie der Einzige, der da 5 Gigahertz macht in der näheren Umgebung. Das ist ja das, der Vorteil, wenn man auf dem Land lebt, da hat man 5 Gigahertz en gros. Ja, da ist man der Einzige, ich bin der Einzige, der da auf dem Platz alle 5 Gigahertz Dinger belegt, weil ich natürlich...
Du bist bestimmt der Einzige mit 500 Kilohertz noch. Ja, also keine Ahnung, wie viele Kilometer du da niemanden um dich herum hast, das kannst du ewig lang funken.
Ich störe mich da höchstens selber und zumindest stört jetzt DFS nicht mehr. Super Sache. Mein Mimimi der Woche. Schön. DFS. Radar. Faxen.
Faxen.
Überlebensradar. Gut. Ich weiß nicht, Telegraph, das Monitoring-Tool-Dingsy.
Ja, Telegraph.
Telegraph, ja. Was dann in Influx
kennen wir.
Ja. Dinge reinmacht und dann hast du deinen Grafada drauf, ne? Dieses ja, Telegraph, kennen wir ja, alle?
Super, klar.
Kennen wir alle gut? Gute ja. Alle gut. Und dann ja. Gibt's halt leider zum Teil noch so Legacy-Dinge, die man halt irgendwie SNMP abfragen muss.
Ja, habe ich auch.
Genau, lange. Telegraph hat irgendwie Support für, voll gut.
Ja. Mhm.
Stellt sich nur leider raus, irgendwie in einem recent Update hat sich da irgendwie in der Config was geändert, zumindest auf dem FreeBSD. Auf jeden Fall findet das standardmäßig die MIB-Files nicht mehr. Diese MIPS-File.
MIPS, ey, das ist auch echt ohne Witz, ey.
Überhaupt SNMP, alles was mit simple anfängt, ist schon mal Hölle.
Es ist halt, wie ich gesagt habe, es gibt halt leider den Use Case, dass man zum Teil noch so ein Legacy Müll hat, den man gerne trotzdem irgendwie monitoren würde, und Telegraph ist da auch eigentlich ganz nice, dass du da das dann reinpacken kannst und dann macht er das für dich. Nur stellt sich raus, müsste man da halt irgendwie seit Anfang Jahr oder so, müsste man da noch so ein Path konfigurieren, dass es auch wirklich funktioniert, hat bei mir irgendwie aufgehört zu funktionieren. Ich habe es nicht gerade gemerkt. Ja, falls ihr auch das Problem habt. Ich weiß nicht, ob es nur ein FreeBSD-Problem ist, weil es da halt nicht in der Standard-Location ist, sondern halt irgendwie unter User-Local-Share.
Aber das hat ja davor auch mal irgendwann funktioniert, oder?
Ja, weiß ich nicht, was da kaputt gegangen ist. Aber auf jeden Fall machst du halt da ein paar rein und dann zack, geht's wieder.
Muss ich glatt mal mir gucken, das ist gucken auch, ob yeah, mein, ich, ob das noch alles funktioniert bei mir.
Genau, also,
schaut mir Angst.
Schaut doch da mal rein, ob die eure SNMP-Dingsies noch funktionieren oder nicht. Besonders ja. Wenn ihr auf FreeBSD seid, dann.
Okay. Es ist bei mir kein FreeBSD und funktioniert noch. Puh. Okay.
Hast du denn auch Updates gemacht für Telegraph?
Ja, ich mache Telegraph-Updates also, ständig.
Ja, okay. Ja, dann ist vielleicht. Ja, im FreeBSD Package kaputt oder weil es halt eine also nicht Standard Location ist.
Unify Access Points werden per SNMP abgefragt. Und
ja,
das
genau,
ich mal
das zum Beispiel
kurz,
zum Use Case. Ja.
Kurz geguckt, ob da noch alles da ist. Das sieht noch alles gut aus. Funktioniert scheinbar noch.
Ja, dann ist vermutlich, ja, ich gehe mal davon aus, dass irgendwie FreeBSD Problem ist. Oder Limitations.
Ja,
dann. Ja, da bist du fein raus. Und dann hier. Jede Sendung, der Reminder, den es macht, ist immer noch kaputt. Fucking okay. Hell.
Ja, gut. Vielleicht hilft es ja irgendwann mal. Kommen wir zum Lazy-Fu. Jetzt müssen wir schnell durch den Lazy-Fu durch.
Hier,
ist schon Lazy-Fu. Spät.
Ja, also. Constref are not always your friend.
Ist das so genau. Ein C++-Kram, oder?
Das ist so ein C++-Kram.
Ah, ich hab fast gedacht, es hat sich nach irgendwas, nach einem Problem angehört, was man normalerweise nicht hat.
Genau, Constant Reference. Ist eigentlich ganz gut, aber es gibt halt so ein paar Use Cases, wo es auch nicht so gut ist, wenn man eine Constref macht. Könnt ihr euch anschauen. Ist so C++-Kram. Dann die Elite-Hacker des FSB. Das ist vom, weiß ich nicht.
Frontside-Bus oder?
Ja, genau.
Das ist das FSB.
Die KGB.
Ah.
Aber neu.
Russischer KGB.
Ja. Nee, also KGB ist russisch und FSB ist jetzt
der neue russische
KGB. Der neue, KGB. Also ist KGB, aber halt
nicht KGB.
So wie er jetzt heißt. Nein, es ist immer noch KGB. Früher hieß er KGB, jetzt heißt er FSB. Ist
genau.
Halt so.
Federal Frontside Security Bus. Service oder Frontside Bus. genau.
Okay.
Und
alles klar. Was? Okay,
genau.
Erzähl mir mehr.
Ist halt so Research.
Diese krasse Superhacker oder?
Genau. Und es gibt da ein ziemlich cooles Webseiten-Ding, wo sie halt da mal ein bisschen recherchiert haben und halt Verbindungen zwischen dem FSB und dieser, wie heißt diese Hackergruppe, Snake oder so, gezeigt hat.
Snake.
Und ja. Das
wow, die Webseite ist schon voll so nice, ey. Da kann
ja,
man
die Webseite ist halt so super
sagen,
interaktiv
ey.
Und so.
Wow. Also nur beim Scrollen schon.
Ist schon ganz lustig, kann man sich mal durchlesen. Ist auch nicht ewig lang.
Sweet.
Ist ganz interessant.
Es ist so 3D, echtes so 3D-Kram, oder?
Pff, ja,
sieht
ich
so
weiß
aus,
nicht.
Weil es ist.
Nicht, ob das echtes 3D so ist, aber es, ja.
Ich glaube schon. Sieht jetzt auf jeden Fall so aus.
Das könnte gut irgendwie so. Wie heißt das? Wow. WebGL?
Ja, WebGL, genau.
Genau.
Crazy.
Ja, also kann man sich auch einfach die Webseite anschauen, weil es ist schon, also es ist cool gemacht, ist wirklich cool gemacht und ist auch interessant.
Und auch nicht so arg viel Text.
Ja, ja, ist auch nicht unendlich lange, also kann man sich gut mal durchscrollen.
Und so kleine Texte mit Bildern.
Genau. Dann habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass man ja auch einfach ein Buch lesen kann.
Mhm. No shit, Sherlock.
Aktuell lese ich Forever Falls, was so eine Sci-Fi-Novel ist. Ich weiß nicht, sie war für eine Zeit lang free to read?
Free to play.
I don't know.
Free to play.
Genau, du konntest die halt einfach irgendwie klicken. Ich weiß nicht, ob das irgendwie immer noch so ist, aber du konntest es irgendwie auf diesem Apple und Google und was weiß ich Ding sie für Kratz klicken und das habe ich dann einfach irgendwie mal gemacht und liest sich ganz gut Sci-Fi, wenn ihr sagt, ist glaube ich auch nicht teuer sonst.
Ich habe in der U-Bahn habe ich Neuromancer das Taschenbuch gefunden, habe gedacht, ich probiere es mal wieder aus und hey, es ist so zäh. Das ist quasi die englische Ausgabe und es ist so schwierig dort quasi, also für mich jetzt das angenehm zu lesen, aber ich habe gedacht, okay, ein bisschen lesen nicht mehr, ich muss mich so anstrengen, quasi dem zu folgen, weil es gibt quasi Wörter, da bist du nicht sicher, ist das jetzt ein Name? Ist das jetzt irgendwie ein Eigenwort? Hat er sich das ausgedacht? Ist das quasi in dieser Welt? Ist das irgendwas Wichtiges? Oder ist das eine Person? Und, oh.
Und was?
Ich glaube, ich gebe es wieder auf. Es ist einfach zu anstrengend für mich.
Gibson,
William Gibson, Neuromancer.
Ah, das so. Habe ich aber. Hä? Nee.
Anstrengend.
Du bist einfach hier in dieses TikTok-Ding gefallen und deine Konzentration sind einfach nur noch 5 Sekunden.
Ja, wahrscheinlich.
Weil ich habe das Dezember, also letztes Jahr, vor gar nicht mal so langer Zeit gelesen und ich fand das ziemlich geil.
Hast du auch quasi
in Englisch oder?
Im Englisch gelesen, ne?
Englisch? Also ich weiß nicht, welche Auflage es genau ist, die ich habe. Aber ja. Also
ich
Englisch, Taschenbuch.
Ich mag,
Softcover.
Also ich kann es nicht gut lesen. Vielleicht bin ich auch einfach nur doof. Und ich kann das, ich weiß nicht,
ja,
ich kenne das für
also,
mich, also es kann schon sein.
Vielleicht was natürlich helfen kann, ich habe natürlich irgendwie von seinen Kurzgeschichten und so, die ja in der mehr oder weniger in der gleichen Welt mit ähnlichen Personen und so spielen, halt irgendwie die Hörbücher früher echt oft gehört, auch auf Englisch. Kann natürlich sein, dass das irgendwie hilft, weil du dann halt die Leute so ein bisschen kennst und so.
Ja,
und weißt
also
halt.
Ich bin jetzt irgendwie auf der zweiten Seite und ich habe eigentlich keine Lust mehr.
What? Ja, also.
Ja, aber das ist knapp 5. Agree Seite. To also auf jeden Fall nicht, bin ich nicht weit gekommen. Also ist.
Ja.
Tja. So ist es halt manchmal.
Agree to disagree. Was ich gemacht habe, ist ja eigentlich ein Dreiteiler. Also es gibt ja das und dann gibt's nochmal eins und dann gibt's irgendwie Mona Lisa Overdrive, was ja das dritte ist und ich habe das jetzt zuerst gelesen, bevor ich das zweite gelesen habe oder mir gekauft habe oder so. Es war gar nicht so der smarte Move, aber jetzt habe ich halt irgendwie 1, 3 und dann werde ich irgendwann das zweite noch lesen. So ist es dann halt. Was ihr auch lesen könnt, und ich habe es irgendwie hier mal als Lesefu gepickt, weil wir ja irgendwann mal über Meditations-Apps und so gesprochen haben, es gibt eine Paper von was ist das? Weiß ich nicht. Economics, irgendwas. Puh. Ist auf jeden Fall ein Paper von irgendwie The Effects of Online Mindfulness Meditation on Mental Health and Economic Behavior. Und es ist ganz interessant, sie haben da halt genauso geschaut mit so Apps, ob das irgendwie funktioniert und ob das irgendwie, ob sie irgendwie welche positiven Effekte zeigen können oder nicht. Und sind halt irgendwie zum Schluss gekommen, dass es grundsätzlich positiv ist. Ja, was halt schwierig ist, daraus irgendwie abzuleiten, ist zum Beispiel, ob es halt auch hilft, wenn du tatsächlich Probleme hast. Ja, das ist irgendwie umstritten, da gibt es irgendwie nicht so Aussagen dazu, aber so grundsätzlich kann das wohl helfen und sie können das auch irgendwie zeigen, dass das vermutlich, wenn du in der Lage bist, dich da irgendwie ja regelmäßig hinzusetzen und zu meditieren, dass das einen positiven Impact auf dein Leben haben kann. Genau. Okay. Fand ich auf jeden Fall spannend zu lesen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Und dann irgendwie hier, weil wir C++ alles so gut finden, The Bits Between the Bits, How We Get to Main. Und das Schöne ist, es ist eigentlich gar nicht, der Talk ist überhaupt nicht C++-lastig, sondern es geht mehr grundsätzlich mal darum, ja, wie es der Titel halt schon ein bisschen sagt, die Dinge zwischen den Dingen, also was passiert alles, bevor ein Main deines Programms überhaupt ausgeführt wird, für C-Software. Genau, das ist ziemlich interessant, wie halt irgendwie Compiler und Linker und da zusammenarbeiten und dann ein Programm zu machen und wie da Dinge zusammengehackt werden, um am Schluss halt ein Programm zu machen, was dann halt dein Main aufruft.
Schön.
Genau.
You ich habe auch GIF.
Ja, GIF. You don't know GIF.
GIF. GIF.
GIF. GIF. GIF.
GIF.
GIF.
GIF.
GIF.
GIF.
GIF.
GIF.
Give me code.
Nice. Give me code, man.
give me. Ja.
Nein, Ingo.
Give ist was anderes. Das kann, das spricht man tatsächlich so aus. Und zwar, wo waren wir? Ach so, genau. You don't know GIF. An analysis of a GIF file and some weird GIF features.
GIF.
Ja. Ich habe es nur reingenommen, erstens, weil es sich ganz gut lesen lässt, ist quasi eine Zusammenfassung von dem GIF-File-Format.
GIF.
Und von den ganzen Besonderheiten. Und weil ich gewusst habe, dass der Ingo drauf aufspringt. Es war quasi Nerd-Sniping von Ingo.
Too easy. Zu einfach.
Das stimmt. Genau, er schreibt ein bisschen über die verschiedenen GIF-Standards. Also da gibt es quasi die verschiedenen GIF-Standards. Weil da gibt es verschiedene, was ich auch nicht gewusst habe bis jetzt. Und dass zum Beispiel, wenn das auf irgendwelche GIF-Plattformen hochlädst, dass sie das dann entweder transkodieren oder so lassen und dass sie das also umkonvertieren. Zum Beispiel Jiffy.
Giffy.
Ja. Genau, oder ja. Oder Imgo oder Tenor oder sowas, die dann quasi mit deinen GIFs anstellen. was die damit anstellen und was es für so spezielle, besondere Features noch gibt. Also zum Beispiel, dass du da was für eine maximale Größe du von deinem GIF einstellen kannst und was so verschiedene Felder sind und genau, so alles, so alle Besonderheiten quasi von dem GIFs. GIFs.
GIFs. Gut, wunderbar.
Genau, das
kann man da auf jeden Fall sich anschauen, das ist gut zu lesen. Es ist sogar unten True Color GIFs noch. Also GIFs. Normalerweise sind ja GIFs 256 Farben. Die man kann das aber quasi hinbekommen, dass es viel mehr Farben hat, indem man das teilt und dann verschiedene Sections dann ihre eigenen Color Blöcke hat. Was ich ganz witzig fand.
So, jetzt yep. Crackst du mir noch RSA?
Ja, genau. Was war das? Achso, genau, mein anderes Ding. Genau. Crack RSA 512 on off-the-shelf Hardware in 4 days.
Das ist schon also, krass.
Was ich okay. immer ganz cool finde, sind Real-World, also quasi Proof of Concept, die auch funktionieren. Also nicht nur so, ah ja, RSA ist ja schwach und so, das hört man ja immer wieder. Sondern hier ist quasi der Code, also quasi die Kommandos, die du brauchst, um RSA 512 zu cracken, wenn du das quasi als Problem hast. Und auch, wie du den Key dann am Ende benutzt und wie du quasi den auch zum Signieren von irgendwelchen Sachen verwendest. Hm. Aber das ist schon cool, also wie du quasi diesen RSA-Key zurückrechnen kannst, also die beiden
Faktoren.
Genau, diese beiden Faktoren, wie du die zurückrechnen kannst. Und das ist ganz cool, weil es ist halt echt, ja, es ist nicht so, ah ja, Mathe sagt, das ist, kann man da zurückrechnen, sondern hier sind die Kommandos, die du nacheinander auswählen kannst und das ist ein kleines Stück Shell-Skript, was du brauchst, um das, um diesen Key zurückzurechnen.
No, das ist schon krass.
Fand ich nice.
Dass es in 4 Tagen mit einfach so geht, okay.
Genau, das ist jetzt RSA 512 und entsprechend können wir dann in, weiß ich nicht, vielleicht in 10 Jahren reden wir über RSA 1000 noch was, 2024 und nochmal 10 Jahre drauf und dann ist RSA 2048 und das ist das, was wir jetzt gerade haben.
Ja, das ist das, was man jetzt benutzen sollte, wenn man nicht schon noch mehr verwendet, genau.
Ja, das ist, was man schon bald nicht mehr benutzen sollte.
Hm. Genau, gut, letzter Punkt von heute, die Picks.
Picks, Picks, Picks. Pick it, genau, ich mache den Anfang. Und zwar gibt es einen Podcast.
Es
war wirklich Zeit für dich ins Bett zu gehen.
Es gab Kickstarter als Webseite mal. Ah, das war meine Webseite, ich weiß es noch.
Was?
Hab ich die noch?
Wenn wir jetzt schon beim Abschweifen sind, Kickstarter hat irgendwas gesagt und die wollen Blockchain machen oder so. Habt ihr das gesehen?
Nee, aber
nicht.
Das ist gut.
Ja. Mhm. Ja.
Jemand hat meine Domain.
Oh. Jetzt. Komm, wir bleiben bei dem Podcast.
Ja, also, wo ich angesetzt habe. Es gibt einen Podcast, der heißt Darknet Diaries. Das ist ein sehr hörenswerter Podcast. Und ich habe kürzlich eine ziemlich beeindruckende Folge gehört, deswegen bringe ich sie euch mit. Die ging über eine Hacker-Group, die sich im Kontext von Anonymous, zur Hochzeit von Anonymous bewegt hat. Es geht um Team Poison und der Lead von Team Poison oder der Hauptprotagonist dahinter, der ist hinterher oder er hat plus ziemlich abgedreht und ist dann zum IS übergetreten und hat da noch sein Unwesen wohl getrieben. Und das Ganze hat einen sehr, sehr interessanten Spin. Absolut hörenswert. Deswegen Hörempfehlung für diese Podcast-Folge. Eigentlich für den ganzen Podcast, aber insbesondere für diese Black Hat Story, die sie da aufgetan haben.
Okay, cool.
Mhm. Und das zweite, was ich euch mitgebracht habe, ist ein Tweet beziehungsweise dann ein Blogartikel über eine Open Source Workout-App, die komplett ohne Tracking auskommt. Und das Ganze heißt viel mit 3E geschrieben, Training zu Hause, ist eine Android-App. Und das fand ich sehr angenehm zu sehen, dass es das gibt. Und ja, denke ich, ist sinnvoll, darüber nachzudenken, dass man bei dem Nutzen dieser App eben nicht nur was bekommt, also so ein paar Trainingsanleitungen bekommt, sondern die anderen unter Umständen sehr viel mehr Infos darüber bekommen, was man so treibt und sehr viel gezielter einem dann zufälligerweise zum richtigen Zeitpunkt die richtige Werbung zeigen können.
Okay, nice. Muss ich die jetzt ausprobieren?
Ja, klar.
Okay, na gut.
Gibt es sogar auf F-Droid, wenn du keinen Google Store machen möchtest.
Ja. Besser, even better. Okay, hier F-Droid.
Genau. Mein Pick ist, wir erinnern uns alle, unsere tollen Browser haben sich irgendwann entschieden, so Versionsnummern sind voll lame. Wir zählen da einfach mal hoch. Und zwar in Nummern vorne. Und jetzt ist es ja so, dass Chrome und Firefox ja bald diese Version 100 erreichen werden. Und dann hat sich irgendwie rausgestellt, dass das wohl eventuell vielleicht ein Problem für User-Agent-Strings werden könnte.
Tja.
Weil Leute halt davon ausgehen, dass das halt irgendwie ja gewisses Format hat. Und das ist so ein kleiner Blogpost, der halt irgendwie beschreibt, warum das ein Problem sein kann und was die Firefox und Chrome Mitigations sind, falls das passiert, falls sie da in große Probleme laufen. Ja, schon ein bisschen lustig.
Gut, und dann schreibt noch jemand einen Minecraft-Server in Bash, warum auch immer.
Weil es geht.
Mein Pick. Ich hatte da vorhin eine Lesevor, ich dachte, jetzt kann ich die Noten auch ziehen. Und zwar, genau, writing a Minecraft-Server in Bash. Und das ist genau das, worum es quasi geht, ja, quasi. Es gibt diese eine Person, die gemeint hat, das ist ein guter Zeitpunkt in seinem Leben, jetzt diesen einen Minecraft-Server zu schreiben in Bash. Und dadurch, dass ich auch viele Sachen in Bash schon mal geschrieben habe, habe ich gedacht, kann ich das hier auch picken.
Diese Person könntest du sein, wenn du mehr Zeit hättest.
Ja.
Oder?
Vielleicht, ja.
Du wärst diese Person, wenn du auch so viel Zeit hättest wie diese Person.
Und mehr Minecraft vorher gespielt habe. Ich bin jetzt nicht so der super Minecraft-Dings. Ist ein bisschen aus meiner Zeit, wo ich noch Zeit hatte, rausgefallen.
Ja, ja.
Genau. Aber ja, schon.
Ja.
Was ganz spannend ist, er beschreibt auch, wie er quasi Binary parsed in Bash. Weil das ist nicht ganz so trivial, weil du ja quasi Strings hast und Strings, wenn die quasi einen Nullbyte drin haben, dann sind die Strings zu Ende. Aber wenn du Binary Content hast, dann ist dieser String dann noch nicht zu Ende, sondern dann muss halt eigentlich noch was damit passieren. Und genau, er schreibt da quasi seinen Workaround dazu. Und wenn ihr jemals in die Verlegenheit kommt, irgendwas mit Binary und Bash machen zu müssen, dann überlegt, ob ihr eine andere Programmiersprache verwendet. Wenn es nicht geht, dann habt ihr hier quasi nochmal ein bisschen Inspiration, wie man das vielleicht anfassen könnte, genau.
WTF.
Okay. Ich find's sehr nice.
Ja, ich find's auch.
Ja, das klingt gut. Muss man unbedingt mal gemacht haben.
Weiß nicht, ob man es gemacht haben muss, aber man kann es ja einfach nachlesen, wenn man da keine Zeit hat.
Genau. Also entweder ihr setzt jetzt einen Mail-Server auf oder schreibt euren eigenen Minecraft-Server in Bash. Wisst ihr, wie das geht? Und wir hören uns dann in, weiß ich nicht, 2 Wochen oder sowas wieder. Bis dahin habt ihr alle ein FreeDOS mindestens aufgesetzt und einen Mail-Server.
Genau. Und dann haben wir nächstes Mal bei der nächsten Folge schon das nächste Thema, was ihr aufsetzen müsst.
Genau. Geht ja hart zur Sache.
Als kleiner Teaser. Dann
nächste Mal mehr.
So sieht es aus. Also, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.